Ich begrüße Sie zur fünften Vorlesung. Es ist weiterhin eine Vorlesung, aber das liegt am ersten Teil. Also wir sind noch in der Ordnung der Farben. Da fehlen noch zwei Veranstaltungen. Heute noch und nächste Woche, dann sind wir damit durch. Und im Farbmanagement hoffe ich, dass wir so ein bisschen stärker in die Praxis gehen. Wir sind ja jetzt auch so wenig, dass wir uns dann in den Pool setzen können und überhaupt mal so ein bisschen an die Rechner gehen. Also ich gucke mal, wo das passt, aber heute passt es bestimmt nicht. Was bisher geschah? Wir haben in den letzten beiden Vorlesungen einerseits gesehen, dass die Physik der Farben auf drei Arten zustande kommt, also durch erzeugtes Licht, durch verschobenes Licht oder durch absorbiertes Licht. Und in der letzten Woche dann, dass dieses Licht von den Zapfen, also gerade wenn es um Farbe geht, von den Zapfen im Auge aufgenommen wird, die unterschiedliche spektrale Empfindlichkeitskurven haben. Also da sehen Sie oben die Empfindlichkeitskurven für die Rot-, Grün- und Blauzapfen, die aber überhaupt nicht Rot-, Grün-, Blau sind, weil das Blau ja eher so blau-violett ist und das, was hier rot ist, ist ja eher so ein grün-gelb gewesen, aber man ordnet das einfach so zu, weil das Gehirn faktisch diese Reizantworten zu Farben umrechnet, auch wenn wir überhaupt keinen Zapfen haben, der seinen Schwerpunkt im wirklich roten Spektrum hat. Das wird deswegen üblicherweise so aufgemalt. Also das sind so die Empfindlichkeitskurven, die Sie oben sehen und unten dann die Gesamtempfindlichkeit, wo das Blaue fast keine Rolle spielt, aber wie gesagt, im visuellen Kortex wird das dann wieder hochgerechnet. Insofern sagt das nichts darüber aus, wie der Mensch Farben wahrnimmt, sondern nur, wie das Auge sie aufnehmen kann. Es gibt deswegen diese S-, M- und L-Zapfen, also S für Shortwave, M für Middle Wavelength und L für Long Wavelength Zapfen. Es gibt dann auch die Stäbchen, die für das Nachtsehen zuständig sind, die sich aber am Tage nicht einschalten. Also die sind eher überreizt, sodass man sie gar nicht nutzt. Und nur so im Dämmerungssehen, also das jetzt so einsetzt, wenn man rausschaut, sieht man ja auch schon, der Blauanteil nimmt zu. Das heißt, es wird Abend. Was da liegt, dass die Blau, also das blaue Licht A noch länger erhalten bleibt und auch B dann das Auge sozusagen als letztes den Blauanteil verliert. So eine Erregung eines Farbeindrucks hier oben, dieses Ocker, ergibt sich aus der Kombination der Gesamterregungswerte der einzelnen Zapfen. Das hatte ich ja auch gesagt, es sind an jedem Farbeindruck mindestens zwei Zapfen beteiligt, damit das Gehirn auch weiß, ist es jetzt eine Farbe besonders stark oder sind es irgendwie, ist es, also nicht, sehen Sie ja hier, ist es ein bisschen nach rechts verschoben, dann geht es den Berg runter, aber wenn das Signal stärker wird, dann ist der Wert wieder höher. Und um rauszufinden, welche Frequenz wirklich da ist, muss man so eine Kreuzpeilung machen praktisch. Insofern gibt es kaum Frequenzen, sondern nur unten im Blaubereich und im oberen Rotbereich, die nur von einem Zapfen abgedeckt werden, was wiederum dazu führt, dass wir im oberen Rotbereich so ab 680 keinen Unterschied mehr sehen und im unteren Blaubereich so ab 400 keinen Unterschied mehr sehen zwischen den einzelnen Blauwerten. Weil eben hier nur noch ein Zapfen zuständig ist und dieser eine Zapfen dann nur meldet, bin irgendwie getriggert, so stark, aber man weiß es nicht, liegt es an einer Frequenz und wie stark ist diese Frequenz. Dieser Gesamterregung der Zapfen summiert sich zu einzelnen Erregungsanteilen, also das wird dann zusammengerechnet, je nachdem wie diese Absorptionskurven sind. Und Absorption, das ist eher so eine physikalische oder so eine biophysikalische Eigenschaft. Das hatte ich Ihnen ja so ein bisschen gezeigt, die Rhodopsine, die dann bestimmte Wellenlängen besonders gut absorbieren. Und das Ganze wird dann aber erst im Hirn zusammengesetzt zu dem tatsächlichen Farbeindruck. Und der wiederum, und darum sollte es ja dann heute gehen, kann durchaus unterschiedlich ausfallen. Aber, und das ist das Überraschende, dann doch verblüffend konstant bleiben. Und das wäre so die Frage, welche Farbe hat Schnee? Das war der Cliffhanger letzte Woche. Weiß wird man erstmal so sagen. Wenn Sie das aber jetzt aufnehmen, wenn es jetzt schneien würde und Sie würden das mit einer Kamera aufnehmen, werden Sie erheblich mehr Blauanteile finden. Also 16.30 Uhr, das wäre jetzt ungefähr, also diese Aufnahme ist eher so aus dem Januar. Aber so von der Aufnahme hat man einmal 12.30 Uhr mit Sonne, das wäre dann so ein richtig weiß, also die Schneekristalle reflektieren halt so ziemlich den gesamten Spektralwert, sodass das Weiß ja wieder zurückkommt. Um 14.30 Uhr, wenn es bewölkt ist, sieht die Kamera, also immer, die Kamera macht jetzt keinen Autoabgleich, sondern man nimmt immer die gleiche Einstellung. Wenn es bewölkt ist, ist natürlich das Licht schwächer. Es bleibt weiß, aber es geht dann halt in diese Richtung, in diesen Graubereich, aber es bleibt unbunt. um 16.30 Uhr aber bewölkt und ich vermute, dass diese Aufnahme mit einem Innenblitz gemacht wird. Also der hat dann die Blaukompensation noch höher eingestellt, aber wirkt es blauer. Und 16.30 Uhr mit Blitz, na, dann wird es halt wieder ausgeglichen. Der Witz ist aber, wenn Sie rausschauen, sehen Sie den Schnee auch abends weiß. Sie sehen eigentlich immer weiß. Und auch hier sehen Sie hinten, diese Wand ist weiß, diese ist weiß und neben dem Beamer ist weiß und alles weiß. Aber wenn man es messen würde, wären da völlig unterschiedliche Lichtverhältnisse vorhanden. Und das liegt an einer Beobachtung, die man als Persistenzsatz bezeichnet. Das Urteil über die Gleichheit oder Ungleichheit zweier Farben ist weitgehend unabhängig vom chromatischen Adaptionszustand des Auges. Und das klingt jetzt wieder sehr kompliziert. Also zur Adaption komme ich gleich in großen Zügen. Also das Auge adaptiert sich an seine Farbumgebung und hat insbesondere einen automatischen Weißabgleich, so können Sie sich das vorstellen. Also wenn Sie unter rot-gelbes Licht auf irgendwas schauen, auf ein weißes Blatt, dann werden Sie nach 10 Minuten sagen, hey, ist weiß. Oder wenn Sie in eine Kneipe gehen abends und Sie kriegen die Karte, dann wissen Sie, das ist weiß. Und das ist unter Sonnenlicht das gleiche wie unter Mondlicht. Und irgendwie, sofern Sie auch nur genügend Farbinformationen haben, also diese berühmten Natriumlampen, die jetzt nur in einer Frequenz senden, die sind eher schwierig, da haben Sie zu wenig Informationen. Aber auch da würden Sie sagen, also das ist ein weißes Blatt. Also das ist bekannt und führt dann dazu, dass es unglaublich schwierig ist, Farbe zu beurteilen. Nicht? Wer soll das machen? Da muss man immer sagen, unter welchen Lichtbedingungen und so weiter. Das kann man nicht so einfach sagen, das ist ein Grün, weil man immer dazu angeben muss, wer hat es um wie viel Uhr, unter welchen Lichtverhältnissen wo gesagt. Und da gibt es einige überraschende Schwierigkeiten noch. Ansonsten diese Adaption ist, das kennen Sie auch, ich habe jetzt mal so eine ganze Liste an Fehlsichtigkeiten des Auges oder Probleme in der Farbsichtigkeit. Man adaptiert sich bei Simultankontrasten. Ach gut. Simultankontrasten, also dass dieser mittlere Bogen oder vielleicht auch diese Kreise, die natürlich die gleiche Farbe haben. Ich frage mich, was der Beamer daraus macht. Och, ist gar nicht schlecht, Sie sehen es noch schlimmer als ich hier. Also diese Farben, wenn sie auf einem dunklen Grund sind, dann wirken sie heller. Wenn sie auf einem hellen Grund sind, wirken sie dunkler. Man sieht, dass es die gleiche Farbe ist an diesem mittleren Bogen, der auf der linken, nicht die linke obere Seite, die wirkt dunkler als die rechte, aber wenn man den Bogen verfolgt, sieht man, dass es doch die gleiche Farbe ist. Sie sehen in der Mitte noch so einen, also auf dem Beamer so einen dicken Schatten. Das kann ein Machsches Band sein, das kann aber auch einfach ein Problem des Beamers sein. Also Machsche Bänder hatten wir letztes Mal, das sind diese lateralen Inhibitionen ihrer Ganglionzellen, aber das, glaube ich, ist hier eher ein Problem des Beamerschattens. Ja, ja, das ist da nicht in Ordnung. So, hier sehen Sie es nochmal, Kontrast jetzt ohne Farben. Das funktioniert auch mit Schwarz-Weiß-Bildern. Also was auf dunklem Grund ist, wirkt heller, was auf hellem Grund ist, wirkt dunkler. Am faszinierendsten finde ich immer noch dieses. Nicht? Sie haben da dieses Schachbrett und darüber sitzt dieser Würfel. Und Sie sehen, A und B sind klar unterschiedliche Farben. Das Überraschende ist, oder aber irgendwie Helligkeiten. Das Problem ist aber, wenn Sie drauf schauen, es sind die gleichen. Das sehen Sie an dieser Animation. Also woran liegt das, dass man, wenn man drauf schaut, doch deutlich sieht, das ist irgendwie ein unterschiedliches Schachbrett und das eine, da wird halt auch was Weißes, wird nur ein Schatten geworfen. Und das ist genau diese Adaption, was man jetzt nicht nur physiologisch durch irgendwelche Ganglionzellen erklären kann, also dass da irgendwie die Verarbeitung so läuft, so wie wir das bei anderen Feldern ja gesehen haben, sondern hier rechnet das Gehirn einfach aus, das ist weiß oder das ist das Hellere, das ist das Dunklere. Ansonsten haben wir es hier mit einem Schachbrett zu tun und so Dinge wie Schattenwurf wird einfach rausgerechnet. Und sofort. Also insofern erscheint A und B. Also ganz deutlich unterscheidbar. Man muss es wirklich, also Sie können das auch gerne mit Photoshop legen drüber und maskieren das aus. Und wenn die Maske drauf ist, sieht man, es ist gleich. Und nimmt man die Maske weg, dann sieht man einfach, dass es ungleich ist. Und selbst auf der linken Seite sehen Sie einen Farbverlauf, also einen Helligkeitsverlauf. Sie sehen, oben ist dunkel, nach unten wird es dann hell. Nur wenn das eben nicht da ist, dann sehen Sie, dass dieser Verlauf faktisch nicht vorhanden ist. Also das ist ganz faszinierend. Das können Sie auch nicht ändern. Also das ist nicht so, dass man sich das abtrainieren kann oder wenn man irgendwie besser hinguckt, dann sieht man das. Das liegt eben daran, dass wir so eine automatische Kompression. durch diese perzeptiven Felder. Also ganz viele Zapfen werden auf eine Verarbeitungsschicht weitergeleitet. Wäre so eine automatische Farbkompression, aber die haben auch Auflösungskompression. Wir haben hier einen automatischen Weißabgleich, Kontrastschärfung, also das, was billige Knipser, was man denen immer so vorwirft, das machen die alle automatisch. Das läuft im Auge ganz genauso. Nur kann man es da nicht ausstellen. Wie gesagt, wir kommen hier an die Raw-Daten unserer Zapfen. Wir müssen mit dem leben, was wir haben. Und eben bei solchen Fällen, da greift dann auch der Persistenzsatz nicht mehr. Also man sieht hier gleiche Farben als ungleich. Also hier ist wieder achromatischer Kontrast. All the vertical stripes are physically identical, but they appear different because of the light levels in the surrounds. Also was wir oben hatten. Auch sowas eben, was ich sagte, Konturverstärkung, nicht? Also Kontrastkanten werden verstärkt. Das Bild besteht aus dreierlei Grau, der Hintergrund und die Innenflächen der Quadrate, ist ein mittleres, die Konturen aus einem hellgrauen und einem dunkelgrauen Quadrat. Ist letzteres außen, ist das dunkelgraue also außen, so erscheint die Innenfläche heller, ist es innen dunkler. Darum sieht man beim Lesen von schwarzer Schrift auf hellem Grund schärfer als bei weißer auf schwarzem Grund. Was Sie vielleicht schon mal ausprobiert haben und diese Idee, Monitor, also ne, der kostet ja jedes Licht kostet Strom, dann machen wir da einfach weiß auf schwarzem Grund. Das wurde probiert, aber wird von den Benutzern regelmäßig wieder ausgeschaltet. Also die haben lieber so die volle Strahlung mit so ein paar schwarzen Buchstaben drauf, wie man es auch, dann, ne, das liegt nicht nur daran, man kennt so von dem Papierdruck, sondern es liegt daran, dass man das Kontrast stärker sieht, weil das Auge eben diese Konturverstärkung vornimmt. Das können Sie hier sehen, also die äußeren und der mittlere, die wirken einfach, also diese Innenflächen, die wirken dunkler als bei dem anderen. Obwohl sie es gar nicht sind. Und das können Sie jetzt nicht mit dem Beamer in die Schuhe schieben. Also das liegt einfach an Ihrer Verarbeitung. Im Prinzip da, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Wir sind ja bis zum Gehirn vorgedrungen und da geht es jetzt weiter. Und das sind jetzt nicht nur die Probleme da, die sich auf der Netzhaut ergeben. Hier haben Sie noch andere Assimilationen. All of the small squares are physically identical, but the shift in appearance toward the appearance of the black or white overlaying grid. Also auch hier haben Sie dieses Raster, dieses Muster und die grauen Flächen sind beides mal gleich. Mal liegt ein schwarzes Raster drüber, mal ein weißes und je nachdem, was drüber liegt, erscheint das darunterliegende dunkler oder heller. Das kennt man, also wie gesagt, ich habe so eine lange Liste, das sind immer ähnliche Effekte. Hier sehen Sie Ringe, die mal violett, mal orange oder mal blau und mal grün wirken. Es geht immer um diesen mittleren Ring und wenn Sie außenrum blaue Ringe machen, dann denkt man, er ist grün und wenn Sie unten einen grün drumherum machen, ist er blau oder oben ist er mal rot und mal orange. Es sind aber identische Farben, auch RGB-Farben. Es ist nicht so, dass das jetzt in diesem Bild aufgehübscht wurde, damit man das stärker sieht. Machen Sie einen Screenshot, Sie kriegen das PDF, machen Sie einen Screenshot davon und gehen Sie mal mit dem Color Picker drauf oder zoomen Sie mal rein. Ich kann das jetzt leider hier, glaube ich, nicht so richtig, obwohl, wir können es mal probieren. Ich habe leider hier eine... So... Ihr könnt es jetzt vielleicht erahnen, hier macht der Computer, also wenn ich hier so reinzoome, macht der Computer natürlich noch so sein Übel. Aber Sie sehen ja ziemlich deutliches Orange. Und wenn Sie jetzt hier rüber gehen, nee, geht leider nicht. Ah doch, vielleicht schaffen wir es, wenn ich hier rüber gehe. Nee. Das Problem ist, ich habe jetzt einen doppelt großen Bildschirm, das scheint Ihnen auch völlig durch. Aber wir können ja vielleicht so rum. So, also hier, wenn ich hier reinzoome nochmal, versuchen wir es nochmal. Hier reinzoome, sehen Sie irgendwann, es ist gar nicht so rot, wie es aussieht, es ist doch irgendwie viel orangener. Und wenn ich hier jetzt reingehe, sehen Sie das gleiche Orange. Aber wenn man so drauf schaut, sieht man es halt einmal wirklich deutlich. Ups. Oh, jetzt habe ich, glaube ich. Ne, ich muss mal gehen. Hier sieht man es einfach deutlich unterschiedlich. Und bei dem Grün oder diesem Grün-Blau unten gilt Entsprechendes. Das sehen Sie hier auch, wenn Sie dieses Gitter, Sie haben immer dieses gleiche matschgrüne Untergrund, legen mal ein gelbes Gitter drauf, ein rotes oder ein blaues Gitter und diese chromatische Assimilation, je nachdem, was für eine Umgebungsfarbe, wenn es also direkt in der Umgebung eine Farbe gibt, dann assimiliert es das Auge. Beziehungsweise man muss sagen, also der gesamte Sehapparat, in dem Fall halt das Sehzentrum. The three green background regions in the center are physically identical at the chromaticity at the uniform bar on the left. Overlaying grid that appear yellow, red or blue shift the appearance of the green backgrounds toward the appearance of the grids. Also da versucht man sich eben an, das ist so ein bisschen, es gibt bläulicheres Licht, also wird das ganze Auge irgendwie, geht in diese Richtung, sodass das Weiße wieder weiß erscheint, wenn man weiß, was weiß ist. Also wenn man identifiziert, das müsste jetzt weiß sein, dann stellt sich das Auge entsprechend darauf ein. Da gibt es noch so andere Fixierbilder. Solange Sie nicht wissen, was es für eine Form ist, sehen Sie auch die Farbe nicht richtig. Also es gibt da alles Mögliche. Hier sehen Sie das gleich mit Rot, da funktioniert es auch. Sehr interessant auch dieses hier, weil der Kontrast da wirklich sehr stark ist. Sie haben immer diese grünen Balken und unten haben Sie halt diesen grauen unten rechts. Und dann legen Sie halt mal diese orangefarbenen oder mal die rotfarbenen Streifen über diesen Balken und mal ist er klar grün und mal ist er klar blau oder ganz klar hellgrün oder ganz klar dunkelgrün oder ganz klar hellgrau und dunkelgrau. Es handelt sich aber immer um den gleichen Grünton. Und das ist wiederum, also ja, da steht man mit offenem Mund davor. Aber das ergibt sich halt so. Das ist diese chromatische Assimilation, haben Sie hier noch eins. Das Gelb wirkt wärmer unter roten Strichen, also unter blauen, ist aber in beiden Fällen exakt gleich. Also da gibt es ganz viele also Beispiele, so in der, das fällt so unter optische Täuschung und zeigen einmal mehr, dass das Auge sich halt, also das Auge ist kein zuverlässiges Messinstrument, um Farben zu beurteilen. Das macht es so schwierig. Nicht, wenn dann ein Kunde klagt, hören Sie mal zu, vor meinem Bildschirmhintergrund, so mit den springenden Delfinen vor Sonnenuntergang, sieht dieses Foto so blass aus oder so rot oder so blau. Oder Sie wollen irgendwie Color Grading machen und machen es aber mit so einem knallgrünen Desktop-Hintergrund, weil da so eine Wiese ist und im Hintergrund blauer Himmel und das Ganze noch in Windows-Tönen. Da dürfen Sie sich nicht wundern, wenn Sie vor einem blauen Hintergrund arbeiten, dass Ihr Film immer blaustichiger wird, weil Sie für blau unempfindlich werden und dann einfach mal ein bisschen nachsättigen. Was wiederum dazu führt, dass Sie die besten also Color Gradings machen Sie immer vor neutral Grau. Nicht schwarz, nicht weiß, wegen Helligkeitsadaption, 128er oder 27er Grau ist das Beste, was Sie tun können. Wenn möglich noch mit so einer, es gibt ja noch so Lightboxes, dass Sie auch von außen kein Streulicht drauf kriegen, vor einem kalibrierten Bildschirm, dann haben Sie eine einigermaßen stabile Sehumgebung. Alles andere führt eben genau zu diesen Assimilationen. Frage. Ja, aber dann können Sie ihm nachweisen, dass es an ihm liegt. Also faktisch. Das ist so, also Sie haben völlig recht. Also ich meine, im Kino versucht man ja auch, man sperrt alles ab, damit man halt das Seherlebnis, einer der Gründe eben die Immersion erhöhen. Das andere ist eben auch das Seherlebnis nicht verfälschen. Aber Sie können, das ist so wie mit Audioproduktion. Sie machen da einen super Master und dann hören Sie es mono im Auto bei der Autobahn, also das auf der Autobahn. Das sind dann so Bedingungen, wenn es da noch klingt, haben Sie Glück. Aber man sollte sich natürlich immer mit den besten Bedingungen arbeiten und dann kann man es ja schlechter machen. Und dann kann man sagen, okay, wir müssen das jetzt auf dem Laptop-Bildschirm, der im Zug irgendwie benutzt wird, da muss es jetzt sichtbar bleiben. Vielleicht noch mit einer reflexierenden Oberfläche, was gerade so hip ist. Da muss man da ein bisschen aufpassen, aber man produziert erstmal die bestmögliche Form. So, Sie adaptieren auch Kontraste, of additive achromatic contrast. The two circular regions are physically identical, but the one on the left appears lower in contrast. The high contrast texture elements in the left rectangle reduce perceived contrast with the circular region by surround. Also wenn Sie viel Kontraste in der Umgebung haben, bunte Desktop-Hintergrund zum Beispiel, dann nimmt das Auge Kontraste schlechter wahr. Das filtert es einfach raus. Zu viel Kontrast ist irgendwie unangenehm. Und wenn Sie eine ruhige Umgebung haben, dann kommen Kontraste stärker raus. Was ist denn jetzt der richtige Kontrast, können Sie fragen? Den gibt es ja gar nicht. Also es ist ja nicht so, das Rechte, das ist das Wahre und das Linke ist das Falsche. Es gibt auch nicht das Wahre hell und das Wahre dunkel. Das hängt ja immer von der Umgebung ab. Das ist ja genau das Problem. Das haben Sie hier, the perception of an alters appearance. The two arrowheads are a physically identical region that appear quite different. Also ähnlich, was wir mit dem Schachbrett hatten, beide the two arrowheads, also beide Pfeilspitzen sind in den gleichen Gegenden, aber mal wirkt sie die eine dunkler und die andere heller, auch wenn sie hier farblich die gleiche ist. Wiederum, das ist ähnlich wie dieses Schachbrettproblem. Oder hier in each figure, the middle vertical columns contains two physically identical regions, also dass die beiden mittleren Spalten identisch sind. The second and fourth ones from the top, which appear more different in the left figure than in the right one. Also in der rechten hat man das Gefühl, diese beiden, die zweite und vierte von oben in der mittleren Spalte, die sind gleich. In der linken hat man das Gefühl, das eine liegt ja im Schatten. Es muss also irgendwie was anderes. In dem Fall ist es halt das hellere, weil es so ein helles ist. Also das sind diese Dinge, die wir haben. Es gibt eine Nebenbemerkung, die uns jetzt nicht interessiert, aber es gibt auch ein Bewegungsnachbild. Schauen Sie sich das an, wenn Sie das aushalten. Aber schauen Sie konzentriert da drauf, so eine halbe Minute. Das können Sie am PDF jetzt nicht nachschauen. immer nur, schauen Sie nur auf die Bewegung, Sie werden ganz müde. Und wenn Sie aufwachen. So, und Achtung, jetzt schauen Sie mal zur Seite, schauen Sie mich an oder Ihre Nachbarn. Oh. Also dieses Bewegungsnachbild, das liegt jetzt nicht an Ihrer Netzhaut, das liegt daran, dass sich das Auge auch an sowas gewöhnt. Und danach ist einfach, im Prinzip, was Sie sehen, ist die Ausgleichsbewegung, die das Auge macht oder eher so das Sehzentrum macht. Sie sehen das auch? Oh. Jetzt hat sie gerade, ach so, mein hier, der will sich hier wieder... Das kann sein, ja. Ich habe nur gerade meinen... Ach so, ich bin hier nicht mehr im Zoom, warten Sie mal. Oh, ist abgestürzt, schick, deswegen. Also dieser Film hat mein Keynote gecrashed, aber gut, damit kann man leben. So, wir starten neu. So, benutzte Farbnormen. Aber so diese ganzen Adaptionsstrategien des Auges, also da gibt es ja schon eine ganze Menge, gehen wir jetzt nicht alle durch. Ich will Sie nur darauf hinweisen, es ist gar nicht so einfach, Farben zu normieren. Was normiert man? Normieren wir den Lichteinfall? Also messen wir einfach nur... Messen wir einfach nur, was irgendwie für Lichtreize in den Sensor kommen, so wie bei dem Schnee. Dann sagt man halt, einmal ist es echt zu blau und einmal ist es irgendwie zu gelblich, einfach weil die Wellenlängen so sind. Messen wir, und das ist das Fatale, was der Mensch sagt, was es für eine Farbe ist. Da haben wir gesehen, das ist gar nicht so leicht, weil es so viele Täuschungsformen gibt. Grundsätzlich ergibt sich aus dem Phänomen Adaption das Fazit, dass Menschen nie hell oder dunkel sehen, sondern immer heller als bzw. dunkler als. Diese Erkenntnis ist für die Modellierung der Helligkeitskomponente in der Farbwiedergabe von zentraler Bedeutung. Das treffen wir nächste Woche wieder, wenn es dann um verschiedene Farbräume geht, die dann auch in welchem praktischen Einsatz die dann wirklich auch eingesetzt werden. So, und dann gibt es dieses Phänomen der Metamerie. Das ist das, was wir hatten. Metamerie bedeutet, zwei unterschiedliche Spektralreize führen zum gleichen Farbeindruck. Und das Schlimme ist, unter verschiedenen Lichtern kann das unterschiedlich sein. Also wie gesagt, diese Natriumlampe, da sehen dann ein gelbes und ein grünes Auto vielleicht gleich aus. Also wenn Sie die gleichen Helligkeitsinformationen haben und Sie schicken dann nur dieses rötlich-gelbe Licht drauf, ist, ich weiß nicht, ob es gelb oder grün ist, sondern nehmen Sie ein blaues und ein rotes. Auf jeden Fall können ganz unterschiedliche Autofarben einfach gleich aussehen, weil wir so ein enges Spektrum haben. Der praktisch am häufigsten anzutreffende Fall der Metamerie ist die Beleuchtungsmetamerie. Diese bezeichnet die Übereinstimmung zweier Farben unter einer Bezugslichtart und Abweichung unter anderen Lichtarten. Die Ursache der Metamerie sind hier die unterschiedlichen Lichtspektren der jeweiligen Lichtarten. Es wird ja entsprechend reflektiert, also das kennen Sie noch aus der Physikvorlesung, wie da die Farben irgendwie zurückgestrahlt werden und je nachdem, was überhaupt am Anfang drin war, kann auch hinterher nur zurückkommen. Dann gibt es die Beobachtergeometrie-Metamerie. Bei dieser Art der Metamerie stimmen die Farben unter einer Beobachtergeometrie, etwa dem 10 Grad Normalbeobachter überein. Zu dem kommen wir noch, also wenn Sie nur einen ganz geringen Ausschnitt sehen aus der Welt, vielleicht bei dem Schachbrett, Sie haben das obere und das untere, wenn Sie sich das einzeln anschauen, dann sehen die gleich aus, wenn Sie das Gesamte dazu sehen, sieht es plötzlich nicht mehr gleich aus. Nicht aber unter einer anderen Beobachtergeometrie. Dies wird durch die ungleichmäßige Verteilung von Stäbchen und Zapfen im Auge verursacht, was es da ja nicht der Fall ist. Also mit diesem Schachbrett lag es ja eher an der Verarbeitung. Das ist vielleicht die Beobachtermetamerie. Tritt zwischen individuellen Beobachtern auf. Ursächlich ist, dass die Wahrnehmung unterschiedlicher Beobachter nie exakt gleich ist. Und was ich Ihnen noch unterschlagen habe, ist die ganze Farbfehlsichtigkeit. Einfach aus Zeitgründen. Aber farbfehlsichtig, ich glaube 8% aller Männer sind rot-grün-blind, lässt sich sehr einfach erklären, einer der Zapfen oder manchmal sogar ganz selten sogar auch zwei von drei Zapfenarten ist defekt. Also es ist ein genetischer Defekt, sie bilden zum Beispiel keinen Blauzapfen aus oder keinen Grünzapfen und dann können sie zwischen Rot und Grün, das sehen Sie ja an dieser Empfindlichkeitskurve, wenn Ihnen der mittlere fehlt, können Sie zwischen Rot und Grün nicht mehr unterscheiden, weil der Blau, also dieser S-Zapfen, da nicht reinragt und alles, was jenseits des Blauen liegt, ist ein Grauton, kann man sagen. Ähnlich kann Ihnen der Blauzapfen fehlen oder der Rotzapfen. Also es gibt diese drei Varianten und das sind so die Hauptfehlsichtigkeiten, die man so haben kann. Es gibt auch Menschen ohne Zapfen, die können nur hell-dunkel sehen. Also vor allem, die sind dann also sehr empfindlich bei Tage und so. Es gibt Frauen, die haben noch einen Zapfen mehr. Es gibt wohl in Ungarn, haben sie jetzt eine gefunden, die Tetrachromatin, also die hat einen vierten Zapfentyp und kann noch viel mehr im Gelbbereich sehen. Frauen haben diese Veranlagung, also die haben genetisch die Veranlagung, dass es geht. Das liegt irgendwie an dem X-Chromosom und es gibt jetzt wohl eine Ausprägung davon, die gefunden wurde. Theoretisch ist das schon länger bekannt. Und die hat natürlich auch ein ganz anderes, also wie die Farben sieht, das weiß man nicht, das kann sie ja auch nicht sagen. Also sie kann halt, wie erklärt man jemandem, der das nicht sieht, wie das ist mit den Farben? Das ist recht schwierig, was wiederum natürlich die Normierung und auch die Beobachtung so schwierig macht. Dann gibt es die Geometrie-Metamerie. In diesem Fall tritt Metamerie beim Wechsel des Blickwinkels auf, also wird also durch Oberflächeneffekte verursacht. Diese Metamerie wird auch Silking-Effekt bezeichnet. Das hatten wir einmal mit dem Auto, mit dem changierenden Lack. Das kennen Sie auch von vielleicht von Bildschirmen, die dann aus unterschiedlichen Winkeln unterschiedlich, also die Abstrahlung ist nicht gleich, sodass plötzlich die Farben umkippen und ihr Gegenteil sich verkehren. Ja, auch da kann manchmal der Eindruck gleicher Farbe entstehen, weil sie nicht genau im richtigen Winkel drauf schauen. Und die Gerätemetamerie, diese Variante trifft zwischen unterschiedlichen Farbmessgeräten auf und wird durch Unterschiede in den verbauten Komponenten erzeugt. Und da gibt es natürlich, es gibt gute Farbmesser und schlechtere Farbmesser. So, also das sind die Probleme, mit denen wir arbeiten müssen, wenn wir sagen, wir wollen Farbe bestimmen, welcher Farbwert liegt vor. Dass das menschliche Auge da nicht besonders zuverlässig ist. Das Farbempfinden einer Farbfläche ist sowohl abhängig vom Sehumfeld als auch vom aktuellen Adaptionszustand des Auges. Das haben wir eben gesehen. Es hängt davon ab, was ist alles drumherum und wie lange gucke ich schon drauf. Wenn Sie 10 Minuten in dieser gelb-rot beleuchteten Bar sitzen, sehen Sie andere Farben, als wenn Sie gerade reinkommen von draußen, wo irgendwie der Schnee das blaue Abendlicht widerspiegelt. Gleiche Empfindungen sind nur erfassbar, und das ist jetzt sehr wichtig, bei standardisierten Bedingungen und nur für den Test gleich ungleich. Also wir können, wenn wir Farbe von Beobachtung uns anschauen lassen, muss es immer unter den gleichen Bedingungen erfolgen. Und wir können niemals rausfinden, welches Rot ist das, sondern nur, ist dieses Rot ein anderes als jenes, weil wir nicht so richtig wissen, in welchem Zustand das Auge ist. Das funktioniert aber, dieser Test gleich-ungleich. Da gilt dieser Persistenzsatz, den ich gleich auch nochmal habe. Dies führt zur Definition des Normbeobachters. Also der Normbeobachter, der wird uns heute begleiten. Das ist einfach eine Person, die unter ganz bestimmten Bedingungen auf Farbe schaut, die man auch reproduzieren kann. Und da kann man dann sagen, der sieht dann dieses Rot irgendwie gleich jenem Rot. Und das ist die Grundlage der technischen Farberfassung, interessanterweise. Denn wir wollen ja, wir arbeiten ja immer für Menschen in der Farb, also in der Farblehre geht es natürlich, man kann auch die Physik der Farben anschauen, aber uns geht es ja darum, dass wir, wenn wir uns die Medien anschauen, da guckt man auf den Rezipienten und der soll ein bestimmtes Rot sehen. Das kann ein Markenrot sein, also das Coca-Cola-Rot oder das Nivea-Blau. Das will man zuverlässig reproduzieren. Es kann aber auch einfach im Filmbereich sein, dass man eine bestimmte Stimmung erzeugen will, indem man halt die Farben entsprechend setzt. Und da hat man aber immer den Menschen im Blick oder als Ziel, der die Farbe hinterher beurteilt und nicht irgendeine Maschine, die sagt, das sind so und so viel Prozent Rot, Grün und Blau. Das ist nicht das Spannende. Deswegen ist dieser Normbeobachter die Grundlage der technischen Farberfassung, weil die ganze Technik auf den Menschen hinzielt. Und das Einfluss des Sehumfelds auf die Farbempfindung wird in der sogenannten Color Appearance, das ist halt die Disziplin, untersucht, also wenn Sie das interessiert. Übrigens, hier ist ein schönes Skript, was ich Ihnen da verlinkt habe. Das kann man auch beim Springer Verlag als komplettes Buch irgendwie kaufen. Ich weiß nicht, ob die das verlinken dürfen. Ich habe es nicht verlinkt, ich gebe hier nur den Link wieder. Sie kriegen es aber aus der Uni Bayreuth, aus dem Netz auch kostenlos, weil wir eine Lizenz mit dem Springer Verlag da haben. Auf jeden Fall ist es ein sehr gutes Buch, es geht relativ mathematisch zur Sache, aber gar nicht wenige der Bilder in dieser Vorlesung sind daher. Also der Persistenzsatz revisited. Auch wenn Kontexteffekte zu Farbveränderungen führen, bleiben normalerweise, denn normalerweise schauen Sie nicht durch irgendwelche farbigen Gitter auf einfarbige Flächen, sondern Sie schauen irgendwie in die Welt und es ändert sich das Licht, sagen wir mal, von Tages- zu Abendlicht oder von Kerzenlicht zu Neonlicht und solchen Dingen. Und unter diesen Bedingungen bleiben die Farbgleichheiten erhalten. Also Sie sehen nicht, welches Grün das ist. Sie sehen aber, das Grün sieht hier gleich aus unter diesen Lichtbedingungen. Dann tut es das unter anderen Lichtbedingungen auch. Es sei denn unter diesen Extremen wie monochromatisches Licht, wo dann bestimmte Frequenzen nicht mehr vorhanden sind. Diese Gesetzmäßigkeit, die bei einer Vielzahl unterschiedlicher zeitlicher und räumlicher Kontexte zutrifft, bezeichnet von Kries, Johannes von Kries war eben einer dieser Farbwissenschaftler im 19. Jahrhundert, als Persistenzsatz. Den haben wir ja auch schon gesehen. Also grundsätzlich kann man sich darauf verlassen, man muss nur darauf achten, dass man vielleicht die Kontexte so ein bisschen in den Griff kriegt. Und noch ein wichtiges Gesetzespaar, also Gesetze, das sind so Gesetzmäßigkeiten, wie man halt physiologische Gesetze formuliert, formuliert von Herrn Grassmann, Hermann Günther Grassmann, bevor die Physiologie des Auges geklärt war. Das ist ganz spannend, das ist so das 19. Jahrhundert, Sie erinnern sich an die Geschichte der Farbwissenschaft, Helmholtz und Maxwell, die jetzt in Anlehnung an Newton mal sagen, also wir gucken uns halt an, wie sieht der Mensch Farben, also wir messen das mal. Und in dieser Zeit entstehen halt verschiedene Farbnormen, die bis heute auch zumindest in Grundlagen Bestand haben. Und das erste Grassmannsche Gesetz, was 1950 ja dann auch wirklich experimentell bestätigt wird, indem wir sagen, es gibt diese drei Zapfenarten. Man wusste es vorher, aber man hat sie dann, ich glaube in den 50er Jahren wurde es tatsächlich, wurde der biologische Mechanismus dann freigelegt. Jeder Farbeindruck kann mit genau drei Grundgrößen vollständig beschrieben werden. Das klingt jetzt erstmal abstrakt, aber denken Sie an die wirklich kulturhistorisch bedeutsame Frage, wie viele Grundfarben gibt es? Und jetzt sagt Grassmann drei. Also nicht, es gibt genau drei Grundgrößen. Das kann der Rot-Grün-Blau-Wert sein. Oder das, also welche das sind, sagt er nicht. Das kann der Saturation U-Brightness-Value sein. Welche drei das sind, wird hier nicht beschrieben, aber tatsächlich gilt es, jeder Farbeindruck kann mit genau drei Grundgrößen beschrieben werden. Das stimmt. Wir haben aber noch ein Problem. Das haben Sie vielleicht auch schon gesehen. Wir haben festgestellt, es gibt keine Mischfarben, die alle Farben mischen. Das war ein Problem, was schon Newton gesehen hat. Also wir haben diese Grundfarben nicht. Jetzt sagt Grassmann, es gibt sie aber. Das Problem lösen wir gleich, ganz elegant. Aber hier wird erstmal festgestellt, es gibt sowas wie drei Grundfarben oder eben ganz andere Werte, die wiederum andere Farbräume aufspannen. Also erstes Gesetz, halten wir mal fest, da geht es irgendwie um Primfarben. Zweites Gesetz, mischt man eine Farbe mit sich veränderndem Farbton mit einer Farbe, bei der der Farbton immer gleich bleibt, so entstehen Farben mit sich veränderndem Farbton. Also wenn Sie in einer Mischung eine Farbe sich verändert, dann verändert sich auch die Mischung und nicht nur, sagen wir mal, die Helligkeit. Drittes Gesetz, der Farbton einer durch additive Farbmischung, also Licht, was man übereinander legt, entstandenen Farbe, hängt nur vom Farbeindruck der Ausgangsfarbe, nicht jeder von deren physikalischen Zusammensetzung ab. Also unter verschiedenen Bedingungen, wenn Sie additives Licht mischen, ist es völlig egal, wie das spektral zusammengesetzt ist. Sie können also Sie können die gleiche Farbe mit unterschiedlichen Lichtern mischen. So können Sie sich das vorstellen. Also wir können Weiß mischen, indem wir Rot und Grün mischen oder Gelb und Blau zum Beispiel. Nicht der Farbton einer durch additiven Farbmischung entstandenen Farbe hängt nur vom Farbeindruck der Ausgangsfarbe, nicht jedoch von dem physikalischen, von deren physikalischen spektralen Zusammensetzung ab. Und die Intensität einer additiv gemischten Farbe entspricht der Summe der Intensitäten der Ausgangsfarben. Licht wird immer heller, bis es dann letztlich weißer gibt. Aber Sie können natürlich auch ein sehr helles Rot haben. So, das sind jetzt erstmal abstrakte Gesetze, die man, also vielleicht historisch musste ich sie noch anfügen, die aber also experimentell dann im Laufe der Jahre bestätigt wurden, was das insofern so faszinierend macht, als der Herr Grassmann die ja so ein bisschen im freien Raum formuliert hatte, ohne sie jetzt experimentell bestätigen zu können, weil auch zu wenig über das Sehen bekannt war. Und sie haben sich nun alle als wahr erwiesen und oder als überprüfbar erwiesen und bilden so die Grundlage der modernen Farbwissenschaft. Und die, kann man sagen, beginnt mit der Commission Internationale de l'Éclairage oder der Internationalen Beleuchtungskommission, die CIE, die Anfang des 20. Jahrhunderts gegründet wurde und in Wien sitzt und im Wesentlichen dafür zuständig ist, Farbräume zu normieren. Die uns jetzt, das ist so der, wir nähern uns dem Kern der heutigen Vorlesung. Also es geht um die Normierung von Farbräumen durch einen Standardbeobachter. Haben wir schon festgestellt, also wenn wir den frei auf die Welt gucken lassen, so einen Menschen, dann kommt nur Klumpatsch raus, weil man nie die Bedingungen im Griff hat. Also wir brauchen auf jeden Fall normierte Bedingungen und da kann man jetzt Farbvergleiche anstellen. Und das ist der sogenannte CI-Normalbeobachter. Ich habe hier noch eine Korrektur, deswegen dieses Bild meiner Physiologie-Vorlesung, da habe ich Ihnen so frech gesagt, dieser gelbe Kreis sei der gelbe Fleck, das stimmt gar nicht. Musste ich mich inzwischen belehren lassen. Oder ich habe es nochmal nachgelesen, der gelbe Fleck ist dort, ist eigentlich der, dieser gelbe Kreis ist der blinde Fleck, das ist dort, wo der Sehnerv eintrifft, das kann man auch an der Venenstruktur sehen, die natürlich auch da hineinläuft. Und die Fovea, die in dem, also in dem gelben Fleck der Makula sitzt, der ist gar nicht so gelb. Aber es gibt halt, Sie erinnern sich, nur in diesem, in der Fovea, nur dort hat man das Zentrum des schärfsten Sehens, weil nur dort die Zapfendichte so hoch ist und sehr viele Ganglienzellen dahinter sitzen. So, und was wir nun machen im Normalbeobachter, der 1931 entwickelte, bei dem 1931 entwickelten Normalvalenzsystem wurden, da komme ich gleich drauf, wurden Messwerte zugrunde gelegt, die auf einen Normalbeobachter bezogen sind. Dieser gemittelte Beobachter, also man nimmt 10, 20, 30 Leute und sagt, also alle unter den gleichen Bedingungen und so wie die sehen, das mitteln wir und das ist dann der Normalbeobachter, der blickt auf eine Fläche mit einem Sichtfeld von 2 Grad mittig zur Hauptblickrichtung, also 2 Grad ist nicht sehr viel. Dieses Feld hat etwa die Größe einer 1-Euro-Münze, die man mit ausgestrecktem Arm vor sich hält. Das sehen Sie. Rundherum nur grau. Diese Begrenzung wurde aus der Größe der Zone der höchsten Dichte der farbempfindlichen Photorezeptoren im Auge abgeleitet. Das ist genau das, was diese Fovea sehen kann, 2 Grad. Und da hat man einen scharfen Blick. Also sagt man, dann lassen wir ihn auch nur scharf auf diesen Bereich gucken und alles andere ist sowieso unscharf. Also das muss man eh nicht gucken. Die Zapfen liegen auf der Netzhaut konzentriert im Bereich der besten Farbsichtigkeit. Da gibt es ja auch keine Netzhaut so richtig davor. Die sind also viel, haben wir ja gesehen. Das sieht alles viel besser da aus. Das normale Sichtfeld des der menschlichen Wahrnehmung ist allerdings größer als dieser 2-Grad-Bereich. Und 1964 wurde deshalb das System für einen Normalbeobachter mit 10-Grad-Sichtfeld eingeführt. Das CIE 1964er Farbsystem bezieht sich auf das Weitwinkelsichtfeld des Menschen. Dies ist die Größe eines A4-Blattes im normalen Betrachtungsabstand von 30 cm. Im 10-Grad-Randbereich nimmt die Anzahl der Zapfen pro Fläche schon deutlich ab. Die Bezugswerte sind entsprechend andere. Wir haben also zwei Messaufbauten, das eine mit dieser 1-Euro-Münze, das andere, man schaut auf ein DIN A4-Blatt oder auf einen Kreis, der so vom Durchmesser so breit ist wie ein DIN A4-Blatt. Das ist die eine Standardisierung. Wir sagen, die Blickbedingung, die ist ziemlich klar. Das andere ist, die Lichtumgebung ist normiert. Die CIE definiert 4 verschiedene Lichtarten. Das ist einerseits eine, also das hängt so von der Lichttemperatur ab, eine 2865 Kelvin starke Lampe. Die wohl wichtigste ist D65, die mit 6504 Kelvin arbeitet und das Tageslicht einigermaßen glaubhaft wiedergibt. Das sehen Sie, ist diese blaue Verlaufslinie. Dann können Sie das A-Licht noch mit so einem Flüssigfilter, also so einem Davis-Gibson-Filter heißt das, davor liegen. Das ist dann so ähnlich wie Tageslicht, das wäre dann Typ C. Und Typ F ist eine fluoreszierende Lichtquelle mit 4000 Kelvin. Also das sind, aber uns interessiert jetzt vor allem der D65, also Daylight 65. Der F taucht hier gar nicht auf, glaube ich. Und es gibt D50, also bei 5000 Kelvin und D65 bei 6504 Kelvin. Und diese D65 ist so eine Normlampe, kann man sagen. Man kann auch kaufen, ich hätte gerne eine D65-Lampe und die gibt dann ein gut definiertes Spektrum wieder. Dieses blaue halt, was dem Tageslichtspektrum einigermaßen nahe kommt, kann man sagen. So, und jetzt kommt diese Farbvalenz unter das berühmte Experiment der CIE. Sie zeigen einem Normalbeobachter, damals waren es nur Männer, hier ist so ganz nett irgendwie 2 Kinder, die sich an den Händen halten und die auf diese Fläche, die auch jetzt größer als 1 Euro ist, also das nehmen wir mal alles zur Seite, die wird zweigeteilt. Sie haben auf der linken Seite haben sie ein Licht, wo auch immer das herkommt, also vielleicht meistens ist es halt irgendeine Folie oder sie nehmen dieses D65 als Ausgangslicht und haben ein Licht, was da drauf gestrahlt wird, auf die linke Hälfte und auf der rechten Hälfte haben sie 3 Strahler in Rot, Grün und Blau. Das nimmt man einfach 3 Grundfarbwerte, diese in denen die menschlichen Zapfen irgendwie ihr Maxima haben, aber das sind ja nicht notwendig die, um die es geht. Ich glaube, es ist noch nicht mal die. Nee, sie nehmen 3 Grund. Also sie haben einfach 3 Grundfarben definiert. So ein klares Rot sehen wir ja gar nicht. Also sie nehmen 3 Grundfarben und jetzt haben diese Menschen davor die Aufgabe, die links gesehene Farbe nachzumischen. Also sei R die Menge der Lichtreize, das ist sehr mathematisch formuliert. Wir suchen eine Funktion, also die Farbvalenz, sodass ununterscheidbare Funktionen auch, ununterscheidbare Farben eben das auch entsprechend wiedergeben. Also wir addieren diese Farbvalenzen als Homomorphismus, das sei dahingestellt, und die Analyse erfolgt durch die additive Farbmischung durch diese Grassmannschen Gesetze. Und diese Farbvalenzen bilden, also die haben ja nur drei Grundfarben und die bilden einen 3D-Vektorraum. Ja, Sie können jede Farbe als Mischungsverhältnis dieser drei Farben angeben. Ich muss das Rote so stark mischen, das Grüne so stark, das Blaue so stark. So, und dann macht man einen Vergleich. In einem zweiteiligen Infeld, Sehwinkel 2 Grad, strukturlos nebeneinander, hell adaptierter, normalsichtiger Beobachter mit einer einäugigen Beobachtung. Ganz klar, also Goethe hätte seine wahre Freude an diesem Versuch. Wichtig zur Interpretation ist dieser Persistenzsatz, also die Annahme, dass, also Satz eben ist ja eher so eine Annahme, dass Farbgleichheiten auch unter ändernden Lichtbedingungen immer noch ungefähr gleich sind. Also das ändert sich nicht viel. Also das klappt nicht nur unter D65, das klappt auch bei Tageslicht, bei Neonlicht, bei Kerzenlicht. Also diese allfälligen Farbumstimmungen beeinflussen das Urteil über Farbgleichheit nicht. Darum geht es, also zweimal Farben gemischt. So, jetzt mischt man das zusammen. Wir haben links die Farbpro. Hier sehen Sie mal die definierten. Also der Rot ist irgendwie bei 700 Nanometern, Grün ist bei 546,1 Nanometern und Blau bei 435 Nanometern, immer in diesem Spektrum. Sie haben links die Farbprobe und rechts die Mischung aus den Grundfarben. Bei diesen Versuchen wurden den Beobachterinnen beleuchtete Farbflächen auf neutralem Grund präsentiert, sodass die Farbflächen beim Betrachten auf dem Bereich von 2 Grad und dann später 10 Grad um das Zentrum der Sehgrube abgebildet wurden, da wo man scharf sehen kann. Die linke Hälfte des farbigen Kreises wurde dabei mit der Farbprobe, entweder monochromes Licht oder eine beliebige Lichtmischung, beleuchtet. Die Betrachterinnen sollten nun in der rechten Hälfte des farbigen Kreises aus den drei genau definierten monochromen Grundfarben eine metamere Lichtmischung erstellen, metamer, die genau gleich aussieht, die genau der Farbprobe entspricht. So weit, so gut. Und daraus kann man dann sagen, also wir gehen das ganze Spektrum durch, um irgendwie das Rot zu erreichen, muss man das so mischen und so mischen. Jetzt gab sich ein ganz schreckliches, also ein ganz überraschendes, eigentlich nicht so überraschend, werden wir gleich sehen, warum nicht überraschend, aber erstmal doch auf den ersten Blick überraschende Feststellung. Es hat sich bei den Versuchen gezeigt, dass sich nicht alle Spektralfarben und Farbmischungen direkt aus den gewählten Grundfarben ermischen lassen. Es gibt ja keine Grundfarben. Aber Grassmann sagt, es gibt welche. Manchmal war es für den Farbabgleich notwendig, die Farbprobe mit einer der drei Grundfarben zu mischen, also die linke Seite zu mischen, um eine Übereinstimmung mit der Mischung aus den restlichen zwei Grundfarben zu erzielen. Das bedeutet, dass bestimmte Farben sich nur aus den drei Grundfarben ermischen lassen, wenn eine Grundfarbe einen negativen Anteil beisteuert. Das kann man, also was Sie auf der linken Seite dazu addieren, wird auf der rechten Seite abgezogen. Mischung aus Farbprobe und dritter Grundfarbe entspricht der Mischung aus zwei Grundfarben. Links dazugeben entspricht rechts abziehen. Das ist erstmal überraschend und führt dann zu diesen Spektralwertkurven, die nicht identisch sind wie diese Zapfen. Aber wir nehmen einfach unsere drei Grundfarben und sagen, okay, um dieses ganze Spektrum, was Sie unten sehen, um das nachzumischen, muss ich die eine Farbe so stark dazu mischen und manchmal muss ich das Rot abziehen und manchmal muss ich auch das Grün abziehen, damit eine Metamerie sich einstellt unter den normierten Bedingungen. Negative Farben sind aber echt was ganz Mieses. Also zu sagen, ja, ich kann alle Farben mischen, aber ich muss dann Rot davon wieder abziehen, das ist ganz merkwürdig. Und das führt nicht, das ist die sogenannte ICE, also von dieser Beleuchtungsorganisation definierte RGB-Spektralwertkurven, RGB für Rot, Grün, Blau, nicht identisch mit RGB in unseren heutigen Monitoren. Da kommen wir nächste Woche hin. Also ist sehr ähnlich, aber wir nehmen drei Grundfarben, einen roten, einen grünen, einen blauen und mischen daraus die Farben zusammen. Das ist hier aber noch, weil hier sind diese Spektralwertkurven, das ist bei RGB-Werten, die Sie heute haben, ist es was anderes. Man hatte aber hier negative Grundfarben. Man musste manchmal eine Farbe abziehen, um eine Mischung zu erreichen. Das wollte man nicht, also hat man gesagt, hier sehen Sie es einfach nochmal mathematisch, nicht? Also wir haben diese Spektralfarben, hier sehen Sie nochmal, das ist die etwas andere Abtrag, also manchmal muss man Rot einfach abziehen. Und das ist eine mathematische Formulierung, die ich Ihnen erspare, die können Sie in diesem Buch nachlesen, wenn Sie das interessiert. Es geht aber darum, man kann das gesamte Spektrum eben so mischen. Das ergibt, Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Also wenn Sie es jetzt müssen Sie sich konzentrieren, danach können Sie wieder sozusagen floaten. Aber jetzt kommt so der Punkt, um etwas zu verstehen, was Sie den Rest des Semesters und wahrscheinlich den Rest Ihres fahrtbearbeitenden Lebens immer wieder begegnen. Das können Sie hier nachlesen und natürlich woanders auch. Wenn wir diese Farben Rot, Grün, Blau in diesem Quader oben abtragen, dann haben Sie diese Pyramide, diese drei Seiten, mit diesen drei Seiten unten. So, und die können Sie jetzt, was Sie da reinmalen, da malen Sie einfach für die gesamten Spektralkurven, malen Sie, also wie viel Rot, wie viel Grün, wie viel Blau brauche ich. Und dann stellen wir fest, im Rotbereich muss ich schon mal was abziehen. Da entsteht genau, dass man einmal ins Negative wandert. Da entsteht dieser Halbschuh, das ist ja eigentlich so ein Schuh, nicht so eine Schuhsohle. Und die reicht manchmal ins Negative. Das sehen Sie dann in dem unteren Bild, sehen Sie es auch nochmal. Also wenn ich diese, für jede Grund, also das Spektrum läuft außen rum, das fängt bei Blau an, hört bei Rot auf. Und alles dazwischen sind die Mischungsverhältnisse. Ich habe gleich noch Animationen dazu, es wird dann klarer. Ne? Wir arbeiten uns so kreisförmig vor. So, und auf jeden Fall das große Problem ist, es reicht manchmal ins Negative. Gerade beim Rotbereich, das will man nicht. Also hat man den RGB-Farbraum, den Sie hier überall sehen, aufgelöst, einfach mathematisch transformiert in einen sogenannten XYZ-Farbraum. Und das ist jetzt so der coole Trick, der alles auflöst, was wir ein Problem haben. Warum gibt es drei Grundfarben, auch wenn es keine gibt? Weil dieser XYZ-Raum rechentechnisch eine optimierte Alternative zu RGB ist. Der wird immer gekennzeichnet durch Norm oder Normal. Also wenn Sie diese Vorsilben haben, dann wissen Sie, wir sind in diesem optimierten Farbraum. Der wird aufgebaut aus dem Normalbeobachter 2 Grad. Der repräsentiert die durchschnittliche Unterscheidbarkeit von Farben bis zu etwa 4 Grad Sehwinkel geeignet, also im Zapfensehen. Definition durch die Wahl der XYZ-Basis. Also wir nehmen uns neue Grundfarben und diese Grundfarben sind virtuell. Das sind virtuelle Farben, die es so überhaupt nicht geben kann. Aber mit diesen drei Farben, wenn Sie die mischen, dann kriegen Sie alle anderen Farben. Und da gibt es auch so ein paar Rahmenbedingungen. Das sieht so aus. Wie gesagt, vielleicht gucken wir uns jetzt erstmal das an. Hier sehen Sie auf der rechten Seite, also das linke kennen Sie vielleicht, weil Sie schon mal gesehen haben, das ist so der berühmte Farbschuh, der CIE 1931 Normvalenzschuh. Und auf der rechten Seite sehen Sie, wie er entsteht. Sie nehmen das Spektrum von links nach rechts, von blau nach rot. Dann wandern Sie das Spektrum entlang und Sie müssen natürlich entsprechend Grün noch dazu mischen und hinten bei Rot brauchen Sie entsprechend kein Grün mehr. Das ergibt sich aus diesen Kurven. Das sind die optimierten Kurven, nicht? Also ursprünglich war bei Rot ein Knick nach unten, jetzt rechnen wir einfach mit neuen Farben, die es zwar nicht gibt, aber mit denen man rechnen kann und plötzlich gibt es keine negativen Werte mehr. Das sieht man dann auf dieser Kurve und die wird projiziert nach unten. Also wir nehmen immer die vollgesättigten Farben, projizieren die auf die Grundfläche und dann entsteht dieser Farbschuh. Wenn Sie das nicht verstanden haben, dann spulen Sie zurück, hören Sie es nochmal an. Also wenn Sie es verstehen wollen, wie man was ist XY und Y, das große Y in dem Fall ist die Helligkeit nach oben. Was sind das für Werte? Wie kommt man zu dieser merkwürdigen Form? Man kommt dazu, weil es keine einzige Farbe gibt, die nur einen Zapfen anspricht. Also es gibt, deswegen hat das Ding so eine Rundung. Es gibt keine Farbe, die nur aus Grün besteht. Jede Spektralfarbe hat so ein bisschen Grün, aber auch so ein bisschen Rot vielleicht, oder ein bisschen Blau dazu. Das haben wir ja schon gesehen, warum keine Farbe eigentlich nur einen Zapfen anspricht. So, und deswegen hat das diese Rundung. Das hatte, wenn Sie sich erinnern, Helmholtz hatte das schon so ein bisschen gemalt und Maxwell auch, da hat er seine Frau irgendwie ausgemessen oder Sie sagen das, welche Farben sind ähnlich. Aber es war nicht unter neutralen Bedingungen. Und die CE hat diesen Versuch halt, also ich meine 1931 noch nicht ganz so gut, ich glaube, da waren nur 17 Versuchspersonen, aber in den 50ern und 60ern wurde das immer mal wieder wiederholt. Und die Grundform bleibt erhalten. So, und jetzt haben wir so ein, das ist eigentlich ein Raum, nach oben ist die Helligkeit, deswegen X, Y, Y. So, und der wird nach oben immer kleiner, weil je heller die Farben werden, desto weniger Unterschiede gibt es. Und was wir uns in der Regel anschauen, also die sogenannte Normfarbtafel, das ist immer diese Projektion nach unten. Man muss aber sich immer vor Augen halten, dabei handelt es sich eigentlich um einen Raum. So, und das ist das Modell des Standardbeobachters, das darauf basiert. Ne? Also Sie nehmen diesen Standardbeobachter, 2 Grad, später dann 10 Grad, D65 Licht und irgendwie normal adaptiertes Auge. Dann schauen Sie sich die Spektralfarben an, die jetzt außen rumlaufen und gucken, wie viel Rot und Grün und Blauanteil braucht es und projizieren das wieder auf eine Fläche. Und so entsteht dieser Farbzug. So, und was können wir aus dem jetzt ablesen? Das ist nicht der Stand, doch eigentlich schon. Also das ist so im Prinzip der Stand der Technik, nicht Stand der Forschung, aber das ist das, womit in der Regel argumentiert wird. Das ist die Grundlage für Color Management und für alles Weitere in dieser Vorlesung. Nicht diese Repräsentation, wir haben sie ja mit einem, ich glaube, das ist irgendwie ein gescanntes Bild, was jetzt über meinen Computer auf dem Beamer ausgegeben wird. Da sind überhaupt nicht alle Farben drin. Da kommen wir aber auch noch drauf zu sprechen. Nur müssen Sie sich vorstellen, außenrum liegt das Spektrum. Das, was Newton gesehen hat, da sehen Sie auch nochmal die Wellenlängen von 400 bis 700, die außenrum hängen. Also die Spektralfarben liegen am Rand. Und die Frage ist halt, wie müssen die gemischt werden aus diesen eigentlich zwei oder drei virtuellen Farben? Und das gibt die Koordinaten an, sodass jede dieser Farben halt irgendwie ein Mischungsverhältnis ist. Aber es basiert auf den Mischungen von Menschen, die gesagt haben, dieses Licht muss so und so dazu. Und letztlich halt auf dem Wert der Zapfen. Ne? Wenn die sagen, okay, dieses Orange, da muss ich ein bisschen Rot und ein bisschen Grün reinmischen, dann komme ich damit zustande. Also so entsteht das. Und wenn Sie das mal irgendwie so ansatz oder wenn Sie es genug verstanden haben, dann können Sie es auch wieder vergessen. Wichtig, was Sie von diesem Schuh brauchen, ist, damit können Sie jeden Farbwert, den ein Mensch sehen kann, können Sie einfach verorten und sagen, der sitzt hier. Man sagt nichts über die Helligkeit. Hell ist, ist ja eigentlich ein Raum, es geht ja nach oben weiter, es ist ja dieses merkwürdige Gebilde hier. Aber jede Farbe, die man überhaupt sehen kann, ist da drin. Und unabhängig vom Betrachter, sofern er halt Norm, also solange er jetzt keine Farbfehlsichtigkeit hat oder irgendwie noch einen vierten Zapfen dazu, also die würden da rausfallen, aber da gibt es zu wenige. Witzigerweise für die gibt es, also da gibt es so ein paar Dinge, wie man mit Farbfehlsichtigen umgeht, die kann ich Ihnen später nochmal zeigen. So in Photoshop kann man einfach Voransicht für Rot-Grün-Blinde, dass man nicht, also wichtige Informationen in einer Art und Weise kodiert, dass sie einen Farbfehlsichtiger nicht sehen kann. Sehr wichtig beim barrierefreien Webdesign. Aber das CE hat sich jetzt auch meistens nicht gekümmert. Wir wollen ein Farbmodell haben, was unabhängig von dem Eingabe- und Ausgabegerät ist und unabhängig vom Betrachter. So, was wir haben, ist die, also Spektralfarben am Rand. Jetzt ist, was ja schon so viele Farbtheoretiker über die Jahrzehnte oder Jahrhunderte so beschäftigt hat, irgendwie dieses Rot passt doch fast zu dem Violett, man kann es so abschließen. Also diese ganzen Farbkreise, die darauf basieren, dass es sich halt so harmonisch ineinander fügt und irgendwie, wenn ich Rot und Blau mische, habe ich doch auch Violett, zumindest bei Wasserfarben. Und also irgendwie, das drängte sich immer auf, dass Farben einen Kreis ergeben. Wo Newton eigentlich schon gesehen hat, ist überhaupt kein Kreis, es ist halt so eine Linie. Ich nehme das Weiße, spalte es auf und es gibt keine zwei Farben, die eine dritte mischen. Insbesondere ist es auch nicht kreisförmig geschlossen. Das wird hier künstlich, man muss es halt geometrisch abschließen, geschlossen von Rot zu Blau mit einem Strich gezogen und der heißt die Purpurgrade. Hier liegen Farben drauf, die nicht im Spektrum sind, also insbesondere Purpur und diese ganzen Rosatöne, die man aber durch Mischung aus Rot und Blau erreichen kann. So, also die Purpurgrade schließt den Spektralfarbzug von Blau zu Violett ab. Und jetzt Frage.
Wie heißt denn jetzt der Farbraum eigentlich? Also X,
das ist,
Y, Z oder
X, Y? Das ist XY, groß Y heißt diese Normalfarbtafel. Der Farbraum dahinter ist der XYZ-Raum, der darauf basiert, dass Sie, hier sind wir. Normalvalenzsystem XYZ, das geht jetzt davon aus, dass Sie drei Grundfarben haben, die aber virtuell sind. Mathematisch handelt es sich um die Basis eines Vektorraums, für alle, die in der 11. Klasse noch dabei waren. Also Farben ist einfach, das sind drei Vektoren, die man hintereinander, die kann man zusammen addieren, da gelten auch andere, also Gesetze der Vektorrechnung. Und diese Basisvektoren sind virtuell, also physikalisch nicht realisierbar. Und was wir hier machen, ist ja eine Projektion. Wir projizieren in diesem Raum, also auf der rechten Seite haben Sie die XYY-Darstellung, wir gehen mit der Helligkeit nach oben und sagen, das ist noch ein weiterer mathematischer Normierungsschritt dazwischen, zu sagen, dass wir die Summe dieser drei ist immer gleich, also können wir auch eine auf die zwei anderen zurückführen und so, dass wir hier im Prinzip diese schöne Kurve haben. Und die Darstellung, die wir hier haben, ist die XYY-Darstellung oder YXY-Darstellung und hier ist dann die Projektion, in der Y einfach Null ist. Also das wird nach unten projiziert, weil wir sagen, die Helligkeit spielt in dieser bunten Darstellung keine Rolle. Also es gibt, von jedem Farbton gibt es nur hellere Varianten. Und das wäre dann ein Raum. Das
muss Y-Achse.
Genau. Y ist immer die Helligkeit. Und interessanterweise muss man sagen, sie müsste auch nach unten fortgeführt werden, weil es ja auch dunkler wird. Aber hier geht es, also insbesondere geht es hier um die Frage der Farbtöne, die irgendwie ineinander übergeführt werden. So, und was wir haben, also nicht die Purpur gerade unten schließt es ab, wir haben als Farbmischung, und jetzt kommt das spannende Grassmannsches Gesetz, die Farbtöne zwischen zwei Spektralfarben können durch Mischung der beiden Farben erreicht werden. Also Lichtmischung, additive Mischung. Wenn Sie dieses Blau und dieses Orange miteinander mischen, hängt es von dem Mischungsverhältnis ab, welche der Farben auf der Gerade dazwischen Sie erreichen. Und das macht diesen Farbraum schon so sehr interessant in der Anwendung. Also er hat eine große Schwäche in der Bestimmung des Farbabstandes, aber seine große Stärke ist, da er ja durch Messungen von solchen Lichtmischungen entstanden ist, können Sie sagen, wenn ich diese beiden Farben mische, kriege ich alles, was dazwischen liegt. In dem Fall niemals weiß, sondern immer so ein Blau, das wird dann gelb und dann wird es orange. Wobei die Farben hier natürlich nicht also das tatsächlich wiedergeben, welche Farben vorliegen. Sie werden in der Literatur auch sehr viele verschiedene Visualisierungen davon finden. Hier geht es nur, dass vielleicht deswegen, sie ist auch, ich glaube, mit Wasserfarben realisiert. Sie sehen hier die JPEG-Artefakte. Also es ist was bewusst schlecht gewählt ist, damit Sie nicht in Versuchung kommen zu meinen, aha, so sehen also alle Farben aus. Keineswegs. Aber ungefähr so ist die Anordnung der Farben schon. Und Sie können zwei Farben, also Sie nehmen jeweils zwei Spektralfarben, wenn Sie da Lampen hätten, so sähe die Mischung aus. Sie sehen auch an der Krümmung, es gibt keine Farbe, die Sie sehen können, die alle anderen zusammenmischt. Also selbst wenn Sie das reinste, das Grün oben an der Spitze nehmen und das Blau und das Rot unten, dann können Sie zwar alles zwischen diesem Blau und dem Grün mischen, aber alles, was links davon liegt, das kriegen Sie nicht. Es gibt keine Grundfarben. Und wenn es Grundfarben gibt, kann man sie nicht sehen. Und wenn sie sehen, können sie es keine Grundfarben. Das ist diese Auflösung dieses Paradoxen. Grundfarben sind reine virtuelle Sachen. Also diese XY-Werte. Das sind Grundfarben, aber man kann sie physikalisch nicht realisieren. Das sind reine irgendwie Koordinaten für einen Vektorraum. Und die Farben, die Sie sehen können, die können Sie immer zusammen mischen. Und dann sehen Sie auch, was Sie dadurch erreichen. Aber was draußen liegt, das kriegen Sie nicht hin. Anderer Begriff kann man jetzt schön definieren. Zwei Randpunkte P und P' von F heißen komplementär zueinander bezüglich eines gegebenen Referenzpunktes R, zum Beispiel Unbund U, wenn ihre Verbindungsgrade den Farbort R enthält. Also wenn wir, meistens ist halt dieser Farbort das Weiß, und wenn wir zwei Farben haben, die dem Weißen gegenüberliegen oder die sich gegenüberliegen und das Weiß in der Mitte haben, dann sind sie komplementär zueinander. Heringsches Farbmodell. Etwas ist entweder gelb oder blau oder rot oder grün. Das sieht man hier nicht so deutlich. Das liegt auch daran, dass es halt eine Projektion ist. Also das Rot und Grün sind gar nicht so deutlich komplementär zueinander. Aber klar ist Weiß, vielleicht sehen Sie das, Weiß können Sie auf verschiedene Farben mischen. Und zwei Farben sind komplementär, wenn Ihre Mischung zusammen Weiß ergibt. Das heißt aber auch, jede Farbe hat irgendwie eine Komplementärfarbe. Also nicht jede, aber doch die meisten. Also vielleicht die ganz oben liegen, diese Grüntöne da oben, die muss man halt mit der Purpurgraden mischen oder mit Farben aus der Purpurgraden, aber das ginge natürlich auch. So, dann haben wir Begriffe wie Farbton und Sättigung. Liegt ein Farbort O einer Farbart A auf der Verbindungsstrecke von Unbund U zu dem Randpunkt R? Ich werde es nochmal beschriften, ich glaube, das habe ich schon übersehen. Also, Sie haben außen liegt eine Spektralfarbe und in der Mitte haben Sie eine Unbundfarbe. Und wenn irgendeine Farbe, die auf der Geraden liegt zwischen der Farbe und Weiß, dann haben Sie den gleichen Farbton. Also, es ist dann immer noch orange, aber es wird dann halt ein helleres Orange. Das Verhältnis der Strecken UA zu UR wird als Sättigung bezeichnet. Je weiter etwas von Weiß weg ist, desto gesättigter ist diese Farbe. Farben mit hoher Sättigung liegen also in der Nähe des Spektralfarbenzuges. Die Wellenlänge Lambda der zu R gehörenden Spektralfarbe nennt man die zu A Farbton gleiche Wellenlänge. Das wird dann wichtig, es gibt ja noch andere Farbmodelle, die eher über Farbton, Sättigung und die Helligkeit als senkrechte Achse ausgehen. Das kann man alles sehr schön in solchen Modellen definieren, was damit eigentlich gemeint ist mit diesen Begriffen. Und der Unbundpunkt, Bestimmung einer Farbe aus zwei Verläufen, das ist, glaube ich, das dritte Grassmannsche Gesetz. Sie können einen Ton unabhängig von der spektralen Zusammensetzung, ist völlig egal, wie Sie den erreichen. Wichtig ist halt eigentlich nur, was dabei rauskommt. Und hier sehen Sie, Weiß können Sie nicht nur mischen, indem Sie alle Farben mischen, so spektral, wir nehmen das Spektrum und filtern es wieder zusammen. Sie können auch Blau und Gelb, Rot und eben in dem Fall sieht es aus, als wäre es so ein Rot und so ein Türkis. Also das hängt, man muss halt sehen, welche Farben tatsächlich an dieser Stelle liegen. Aber wenn Sie das geeignet mischen, kriegen Sie auch Weiß. Weiß ist also keineswegs nur wie bei Goethe das Ungetrennte oder wenn, dann muss es irgendwie alles enthalten, ganz und gar nicht. Weiß können Sie auf ganz verschiedene Arten erzeugen. Das nutzen natürlich Lampen aus. Also mit drei LEDs, die relativ monochromatisch sind, können Sie Weiß erzeugen. Nicht Rot, Grün, Blau LED, schwupps, mischen zusammen, haben Sie Weiß. Für LED-Scheinwerfer ganz wichtig.
Also praktisch der eine weiße Punkt, der müsste doch dann auch, also der müsste doch Koordinaten haben.
Ja klar, hat er auch. Ja, die kann ich Ihnen gleich zeigen, die Koordinaten. Ich habe gleich eine exaktere Darstellung. In dem System hat alles eine klare XY-Koordinate. Ganz klar. Was interessant ist, jetzt kommt ein wichtiger Begriff, Gamut ist der Farbraum zwischen drei Grundfarben. Sie können, wenn Sie drei Farben haben, zum Beispiel Rot, Grün und Blau eines Monitors, können Sie nur die Farben erzeugen, die in dem Dreieck dazwischen liegen. Das ist sehr wichtig, weil wir damit klar machen, es gibt überhaupt kein technisches System, was nur aus drei Farben besteht, oder eigentlich müsste man ja alle Farben haben. Es gibt überhaupt kein technisches System, was alle Farben darstellen kann. Geht gar nicht. Und ich will gar nicht wissen, wie mies der Gamut unseres Beamers hier ist, aber da liegt ja noch das Gamut, also was, obwohl mein Computer schickt ja andere Farben raus. Aber was der Beamer macht und dann gibt es ja noch die Reflexion und so, also was davon übrig bleibt, kann überhaupt nicht mehr sein als das, was der an Rot-, Grün- und Blau-Werten drin hat. Und Ihr Monitor zu Hause oder Ihr Fernseher hat genau das Gleiche, ob das jetzt über Phosphore läuft oder über LEDs oder über LCDs. In irgendeiner Form wird da ein Rot- und ein Grün- und ein Blauanteil gemischt. Und was Sie an Mischung erreichen können, liegt in diesem Dreieck. Da liegt Weiß natürlich auch meistens drin, aber es fehlen halt jede Menge Farbtöne. Deswegen wird ein Regenbogen immer farbkräftiger sein als jedes Foto von Ihnen. Ja?
Was heißt das jetzt? Also je blauer der Bildschirm sein kann, desto größer, also je blauer, je grüner, je
ja, desto besser ist es. Also desto mehr Farben. Wird der Farbe genau, aber Sie bilden nie die Spektralfarben zum Beispiel ab, nie. Weil Sie, also selbst wenn Sie vielleicht, Sie können drei Spektralfarben können Sie erreichen, ein Rot, ein Grün, ein Blau, wenn Sie es schaffen. Aber da das Ganze ja so konvex nach außen gewölbt ist, kriegen Sie nie die anderen Spektralfarben. Spektralfarben lassen sich nicht mischen. Sie können also das Rot und das Grün, also gerade die rechte, das ist eine ziemliche Gerade, aber so ganz gerade ist sie halt doch nicht. Aber insbesondere zwischen dem Blau und dem Grün, da gibt es ja noch eine ziemlich starke Wölbung. Und egal, wo Sie Ihr Grün postieren, alles was außen ist, kriegen Sie nicht. Und mal davon abgesehen, dass Sie Spektralfarben sowieso gar nicht technisch so einfach erzeugen können. Es bleibt aber dabei, überhaupt kein technisches System kann unser Spektrum abbilden. Und immer wenn ich Ihnen hier Spektren zeige, wirkt es auch immer ein bisschen flau. Also den Regenbogen kriegen Sie nur, wenn Sie hingehen. Und dann finden Sie auch die Schüssel voll Gold.
Ist das der Grund, warum die Fernsehhersteller oder warum einer der Fernsehhersteller jetzt irgendwie so einen vierten, also nicht mehr RGB, sondern noch... Gelb, glaube ich,
mit... Genau, Sie können mit vier Farben, haben Sie ein Viereck. Also dann können Sie mehr erreichen. Sie können auch sechs Farben nehmen, das gibt es auch. Also kann man machen, aber das führt dann dazu, dass Sie ein bisschen mehr Farben haben, aber immer noch nicht alle, ganz klar. Es zeigt aber auch, RGB sind längst nicht die einzigen Grundfarben. Also man könnte auch das Dreieck irgendwie anders positionieren. Und diese Idee, dass man drei Grundfarben braucht, um eine andere Farbe zu mischen, die ist letztlich nicht richtig. Sie können auch mit Cyan, Magenta, Gelb als Farben, können Sie auch arbeiten. Dann hätten Sie das Dreieck praktisch auf den Kopf gestellt. Aber es würde nichts ändern. Sehen wir nächste Woche nochmal etwas deutlicher. Aber diese Idee der Grundfarben, die einem ja irgendwie sein Leben lang begleitet hat, ist letztlich virtuell. Also es gibt Grundfarben, die sind virtuell und alle Farben, die man hat, sind keine Grundfarben. Und die technischen sowieso nicht. Und da können Sie also noch so teure Monitore kaufen, die haben das Grün halt ein bisschen weiter oben. Beziehungsweise sie sind über die Zeit farbstabiler oder die Sättigung ist insgesamt höher. Also es gibt natürlich technische Unterschiede, aber so diese Idee, ich zeige dir mal den Regenbogen, klappt nicht. Und auch der schönste Sonnenuntergang, also der lebt natürlich auch davon, dass er sich so richtig an der Sättigungsgrenze befindet. Da kommen Sie technisch gar nicht hin.
Du bist zu viel am Decker.
Also, oh ja, jetzt sehen Sie mal, jetzt habe ich... Wieso eigentlich? Das liegt doch bestimmt hier dran. Genau. Na, na. Stimmt, ich denke immer, das wackelt.
Da fällt wohl gerade ein Kanal aus.
Ja, so sieht es aus. Aber jetzt ist er wieder da. Ich schalte mich zurück. Also das nennt man Gamut. Gamut ist dieser Bereich, den Sie abdecken können. Wow. Warum eigentlich? Vielleicht habe ich...
Ja, Kanal ist es denn? Könnten wir uns eigentlich fast schon machen, welches es ist.
Ja, ich will das jetzt. Ich will Ihnen lieber den 3D-Gamut zeigen. Ein Gamut, das haben wir auch gesehen, ist ja keineswegs eine Fläche. Denn Sie haben ja auch dieser ganze Locus, also dieser Farbschuh, ist ja auch keine Fläche, sondern eigentlich ein Raum. Und das sehen Sie hier. Da gibt es dann so ein paar Programme, die zeige ich Ihnen später nochmal ausführlicher, wenn wir ins Farbmanagement gehen. Das ist nämlich die Frage, wenn Sie mit der Kamera was aufnehmen, welchen Farbraum Sie benutzen, das heißt, welche Farben wie eigentlich interpretiert werden. Wenn Sie mit dem Wiedergabegerät arbeiten, dann muss man immer diesen Gamut betrachten, um zu wissen auch, also was ist eigentlich die Schnittmenge dessen, was wir technisch reproduzieren können. Also da gehen wir dann im zweiten Teil der Vorlesung oder der Veranstaltung, wenn es dann um Farbmanagement geht, wird uns der Gamut noch öfter begegnen. Ich habe jetzt mal noch einen zusammenfassenden YouTube-Film gefunden. Ups. Der eigentlich das bislang Geschilderte gut zusammenfasst, wenn ich da jetzt. Aha, da bin ich.
Additive display systems, such as television, simulate color appearance by combining red, green, and blue primaries. Because the human visual system creates the perception of color using three types of light receptors, color can be graphically represented in a three-dimensional space. This RGB cube is the gamut of a contemporary xenon digital projector. Different choices for the RGB primaries define different gamuts. For example, digital television's color gamut lies within that of our digital projector. This is because television's RGB primaries are less saturated. Of course, the human visual system can perceive colors outside the range of both of these devices. These are the pure monochromatic colors of the visible spectrum. As the most saturated colors, this contour defines the limit of human color perception. Extending the spectrum to multiple luminance levels, we observe that the RGB color cube is completely contained within the visible locus. Indeed, all color reproduction gamuts lie within these bounds. Normalizing the spectral intensities and altering our vantage point, the spectral locus takes on the horseshoe shape familiar to color scientists. Rotating back, observe the multitude of colors which are present in the real world, but lie outside of the RGB gamut. In 1931, the CIE defined three primaries, X, Y, and Z, which are distinct in that they are not tied to a physical display device, but rather lie outside of the visible gamut. Furthermore, the XYZ primaries completely enclose the visible gamut, by definition, encoding all color perceptions possible in the real world. Thus, the XYZ primaries can be used to describe color in a manner independent of any current or future display technology.
So, das ist der. Ich hatte Ihnen ja schon in der Geschichtsvorlesung gesagt, dass jede Zeit hat so ihr Farbsystem, was sie dann auch als verbindlich ansieht. Das ist, na vielleicht, das ist die 31er-Fassung, aber so von der Herangehensweise ist das das Aktuelle. Damit kann man jegliche Farbe, die ein Mensch sehen kann, und das haben wir auch schon gesehen, alles andere heißt halt nicht Farbe. Also Ultraviolett und Infrarot sind einfach keine Farben, weil sie nicht gesehen werden können. Es sind natürlich Wellenlängen im Spektrum, aber eben keine Farben. Und alles, was an Farben sichtbar ist, das ist in diesem Locus oder in diesem Horseshoe, in dieser Schuhsohle enthalten. Was kann man damit noch machen? Eines der nicht uninteressanten ist eben diese Black-Body-Kurve, also die Schwarzkörperkurve. Wir hatten es ja schon gesehen bei der Physik, also dass man durch Erhitzen eines Körpers irgendwie Farbtemperaturen definiert, indem man sagt, ein vergleichbarer Schwarzkörper, und ein Schwarzkörper ist solcher, der von sich selber überhaupt kein Licht reflektiert oder emittiert, also auch wieder so eine typische physikalische Konstruktion, sowas gibt es nicht, aber man kann es einfach sagen, so, wir rechnen jetzt mal damit, weil jeder Körper, wenn er weit genug erhitzt wird, ist dann auch egal, ob er jetzt ein Schwarzkörper vorher, also das bisschen, was der emittiert und reflektiert, ist völlig egal zu dem, was er abgibt, wenn er stark genug erhitzt wird. Und wenn Sie so einen Schwarzkörper erhitzen, dann werden entsprechend die Moleküle und Atome in Schwingungen versetzt und irgendwann strahlen sie halt sichtbares Licht ab, was dann in unterschiedlichen Wellenlängen vorliegt. So. Und dieses Licht, also diese, den Farbton nennt man entsprechend Farbtemperatur im Vergleich nicht zur Temperatur des abstrahlenden Körpers, also Glühlampe oder Blitzlicht oder Kerze, sondern als Vergleichstemperatur eines Schwarzkörpers. Und diese Schwarzkörperkurve, die können Sie abtragen auf diesem Farbschuh, in dem, das ist eben diese geschwungene Kurve, die irgendwo im Rotbereich losgeht und im Orangebereich und sich dann über den Weißpunktbereich, der so bei 5500 liegt, was so das Tageslicht ist, und dann sich allmählich ins Bläuliche verschiebt. Sie sehen auch, 6500 ist eben so die, irgendwie so die, der normale Tag draußen mit blauem Himmel, ist nicht so reines Weiß, sondern ein bisschen bläulicher. Und bis sie dann bei 9300 Kelvin im Grunde genommen keine größeren Unterschiede mehr haben. Also das ist die Farbtemperatur, die man auch auf dem Farbschuh abtragen kann. Also dass wir hier, und hier haben Sie jetzt mal, die wollten Sie ja die Koordinaten haben, wenn Sie, können Sie ja ablesen, also wo es weiß, der Weißpunkt liegt bei ein Drittel, kann man sagen, also 0,33, da liegt der Weißpunkt auf diesem Schuh, XY-Koordinaten, die aber eben diese virtuellen Farben sind. Und drumherum haben Sie halt die Wellenlängen des Spektrums, die Purpurlinie, Sie haben hier nochmal die Schwarzkörperlinie in dieser Darstellung. Also das ist, wie gesagt, es gibt keine richtige Darstellung, nie, nirgendwo kann es eine richtige Darstellung des Farbschuhs geben, weil Sie diese Außenspektralfarben nicht reproduzieren können und der Gamut dieses Beamers schon so gering ist, dass Sie noch nicht mal die Grüntöne richtig reproduzieren, geschweige denn die Blauen, die Rottöne. Und das können Sie auch im Druck nicht lösen. Dieses Problem bleibt ungelöst, aber es ist eine Konstruktion, die man sich also halt immer mal so, deswegen ist jede Visualisierung auch ein bisschen anders. Hier sehen Sie, ist der Grünbereich viel gelblicher als in der anderen. Das ist hier wahrscheinlich auch nicht akkurat. Also es ist wieder so eine Wasserfarbadaption oder handkoloriert. Aber es ist letztlich auch egal. Es geht ja nur darum, an welchem Ort ungefähr sind welche Farben zu finden. Und das ist das Spannende, damit rechnen können wir halt. Also wir können Messgeräte bauen, die sagen, diese Farbe ist in meinem Modell genau an dieser Stelle. Und darum geht es ja eigentlich. Dass wir, und zwar diese Stelle, und die ist unabhängig vom Betrachter und unabhängig vom Gerät. Auch unabhängig davon, ob sie additiv oder subtraktiv erzeugt wird. Also ob emittiert wird oder ob absorbiert wird. Das ist dem Auge auch egal, ob das Licht, was es erreicht, irgendwie durch Absorption eines größeren Spektrums entsteht oder durch Emission von gezielten, also vielleicht sogar nur zwei Grundfarben, die diese Farbe zusammenmischen. Das ist alles letztlich dem Auge egal und deswegen lässt sich jeder Farbeindruck, das Ganze entsteht ja als Messung von Farbeindrücken von Menschen. Und jeder Farbeindruck, den sie haben, unabhängig davon, wie er entsteht, lässt sich hier eindeutig abtragen. Und darum geht es uns. Weil wir damit jegliches, also das werden wir dann beim Farbmanagement sehen, jegliches Farbmodell erstmal darauf zurückführen und dann wieder daraus streuen können. Also dann können wir Geräte aneinander anpassen und sagen, du hast einen Blaustich. Warum? Weil dein Weiß also auf diesem Farbschuh in diesen Koordinaten irgendwie weiter nach Blau weist. All das könnten wir damit, können wir damit festsetzen. Und das macht dieses Modell auch so wichtig, technisch so wichtig, weil wir zuverlässig Farben erstmal messen können. Und das ist die Normierung der Farben, also die aktuelle. Damit haben wir Koordinaten. Wir haben mit Grundfarben alles, was wir wollen. Der Preis ist halt, die Grundfarben sind virtuell. Und da war in der Tat vorher noch niemand drauf gekommen.
Aber ich kann hier selber ein Blau zusammenmischen, was praktisch ein Spektralblau wäre.
Mischen nicht.
Durch Drucken, also durch den Druck auch nicht.
Nein, Sie können sich keine, also gerade Druck ist ja subtraktiv, also Sie entziehen ja dem Spektrum Licht. Also das weiß ich, also der Yves Klein hat das versucht. Es gibt ja dieses Yves Klein Blau, also eines der strahlendsten Blaus, die Sie so finden können, was er sich auch hat patentieren lassen. Was auch in einem Ausstellungskontext ganz anders wirkt als auf einer Webreproduktion, weil wieder der Gamut Ihres Reproduktionsgeräts das Blau gar nicht wiedergibt. Aber das Spektralblau sehen Sie nur im Regenbogen. Also es gibt überhaupt, da gibt es, also hier sehen Sie mal, vielleicht beantwortet das Ihre Frage, Remissionskurve für Magenta, da kommen wir nächste Woche drauf, wenn es um CMYK-Farbräume geht. Es gibt überhaupt keinen Körper, der eine Remissionskurve von nur einem einzigen Spektralwert hat. Also Remissionen sind immer, also nicht, Sie packen weißes Licht drauf und Sie kriegen was zurück. Magenta zum Beispiel schluckt schon eine ganze Menge im Grünbereich. Auch im Blaubereich bleibt nicht viel über und nur im Rotbereich strahlt so richtig gut zurück. Aber nichtsdestotrotz ist es nicht, noch nicht mal auf der Purpurlinie liegt es drauf. Also Ihr schönstes Magenta, Ihre schönste Magenta-Tinte, die Sie so haben. Im Offsetdruck ist das hier. Das gilt, die bringe ich Ihnen nächste Woche mit, die Spektralkurven oder die Remissionskurven für Gelb und für Cyan auch. Die haben einen Vorteil, deswegen die auch als Grundfarben genommen werden, aber der Vorteil ist nicht, dass sie irgendwie reine Spektralfarben sind. Sie haben überhaupt keine reinen Spektralfarben. Das können Sie schaffen, wie gesagt, in so einer Natriumlampe. Die gibt irgendwie einen Spektralwert, gibt die wieder. Da können Sie mischen mit Licht, können Sie es schaffen, aber im Druck schaffen Sie es noch weniger. Der Gamut im Druck ist noch viel geringer meistens als der von Monitoren, also vernünftigen Strahlern, weil Sie ja immer Licht entziehen. Also eine CI-Normtafel 1931 unter D65 wird von der CI-Normlichtart D65 in eine andere Lichtart umgerechnet, verschiebt sich der Weißpunkt. Weißpunkt und Basis für die Tests zur Gleichabständigkeit der Farbwerte der CI-Norm. Also hier sehen Sie nochmal so ein bisschen die Zusammenfassung. Sie sehen auch das große Problem der Normfarbtafel aus unterschiedlichen Gründen. Ein großes Problem ist jetzt, also wenn man schon so jetzt hat, man so ein tolles Modell, aber man ist ja nie zufrieden. Der nächste Wunsch ist, wir hätten gerne Abstandsgleichheit. Wir hätten also gerne eine Metrik auf diesem Ding, die funktioniert. Also ein Zentimeter hier unten im Blaubereich ist auch ein Zentimeter oben. Sprich, gleiche Abstände werden auch von Menschen gleich gesehen. Und das hat McAdams recht früh gezeigt. Das liegt, einerseits liegt es an der Projektion. Wir hatten ja diesen schrägen Schuh nach oben, der wird jetzt nach unten projiziert. Dadurch wirkt dieser Grünbereich enorm groß. So groß ist der gar nicht. Also so viele Grüntöne können wir gar nicht unterscheiden. Und diese McAdams-Ellipsen, also das sind auch nur diese 25, dann nehmen sie einen Punkt und lassen Menschen bestimmen, ab wann siehst du einen Unterschied. Also wir machen subtile Unterschiede in der Farbe und man muss sagen, stopp, hier, jetzt ist eine neue Farbe. Und es stellt sich raus, im grünen Bereich sind diese Ellipsen deutlich verzerrter, deutlich größer als im blauen Bereich. Das liegt an der Verzerrung dieses, also dass es sich um eine Projektion handelt, ist aber praktisch eigentlich also irgendwie nicht so richtig passend. Man hätte halt gerne, dass, sagen wir mal, die Ellipsen zu Kreisen werden, dass man sagen kann, um diesen Punkt herum kann der Mensch genau das sehen und sozusagen, wenn er diesen Kreis verlässt oder diese Kugel verlässt, dann sieht er eine andere Farbe. Weil wir ja viel weniger Farben sehen, als es gibt, also unterscheiden können. Das haben wir ja auch letzte Woche schon mal gestreift. So, also hat man gesagt, okay, diese McAdams-Ellipsen sind ein Problem. Wir definieren einen anderen Schuh. Jetzt wird fleißig gerechnet, die Formel, die erspare ich Ihnen, also können Sie jetzt alle nachlesen, wie man aus dem einen Schuh den anderen macht. Sie sehen hier einen deutlich größeren Blauanteil. Also das ist das 1976er-Diagramm auch aus der CIE. Used to define colors in the CIA color space, they are designed as U dash and V dash. The advantage of the 76 diagram is that the distance between points is now approximately proportional to the perceived color difference. Also hier sind die Abstände auf dem Diagramm ungefähr entsprechen sie dem, was ein Mensch auch als unterschiedliche Farbe wahrnimmt. Something definitely not true in the 1931 diagram. Historically, inertia has won out over technical superiority. The 76 diagram is not used as much as the original 31 diagram. Also wenn Sie heute so irgendwas über Farbmanagement, über CIE lesen, sehen Sie immer dieses, also dieses Diagramm hier. Und fast nie dieses, auch wenn das technisch besser ist, weil dort die McAdams-Ellipsen eigentlich McAdams-Kreise sind. Und das war der große Wunsch. Bis heute kann man sagen, also warum ist das ein großer Wunsch? Wir hätten gerne Farbzuverlässigkeit. Das hatte ich ganz am Anfang gesagt. Eine Marke sagt, hier Porsche Rot ist dieses Rot. Und dann gebe ich dir einen Abstand an, der sagt, dein Rot, was du mir gedruckt hast, ist um so und so viel falsch, also kriegst du auch nur so und so viel weniger Geld. Da stecken ganz klare ökonomische Interessen dahinter, dass es sowas wie zuverlässige Farbwiedergabe gibt. Oder jede Zeitschrift, ne? Also man will Hauttöne richtig reproduzieren, man will also irgendwie dafür sorgen, dass der Leser das bekommt im Druck, was der Fotograf gesehen hat, oder zumindest das die beste technische Annäherung möglich. Also es gibt viele Gründe, dass man ein stabiles Farbmodell braucht, wo auch die Abstände klar geregelt sind. Aus diesem Grund entwickelt die CIE 76 das andere sehr berühmte Modell, das sogenannte LAB-Farbmodell oder L-Stern, A-Stern, B-Stern-Farbmodell. Was Ihnen bestimmt schon mal untergekommen ist, was wir nächste Woche nochmal systematisch, da geht es um Farbräume in verschiedenen Anwendungen, da werden wir die alle nochmal an uns vorbeiziehen lassen. Das LAB ist aber aus dem bisherigen wahrscheinlich für Sie eher so eine Ableitung. Ja, ganz klar, dass man das machen kann. Wir gehen nicht mehr von diesen drei Grundfarben aus, sondern jetzt das Heringsche Modell. Wir haben Blau-Gelb und Rot-Grün, es sind zwei Koordinaten, und Weiß-Schwarz, also der Helligkeitswert ist die Senkrechte. Das kann man, manchmal sieht man das in Form von diesem kartesischen Koordinatensystem, manchmal sieht man es als Kugel, manchmal sieht man es als Zylinder. Das sind auch unterschiedliche Farbmodelle, die dahinter stecken, aber im Wesentlichen sieht es immer so schön geordnet aus. Aber das hat schon Munsell hat das ja schon gemacht, Anfang des 20. Jahrhunderts zu sagen, der menschliche Farbraum ist überhaupt nicht so schön euklidisch. Also eine Kugel oder ein Zylinder oder irgendwie ein platonischer Körper am besten. Insofern, der LAB-Raum, wenn man ihn sich anschaut, sieht eher so aus. Das heißt, wir sehen im Hellen und im Dunklen, sehen wir vielleicht mehr, wir können da mehr Rottöne unterscheiden als Grüntöne. Also es ist keineswegs so, dass das alles in den Zylinder oder eine Kugel passt. Wenn man sowas wie Gleichabständigkeit erhalten will, also egal in welche Richtung Sie hier gehen, es ist unten gleichabständig, so der wahrgenommene Unterschied ist unten so groß wie oben, dann sieht so ein LAB-Raum eher so aus. Auch wenn man ihn gerne projiziert, das sehen Sie unten auch auf der Scheibe, das ist halt ein Kreis. Das ist ja auch in Ordnung, aber der Raum selber ist kein Zylinder und auch keine Kugel. Also so wäre eine Projektion nach unten. Sie haben diesen Gelb-Blau-Rot-Grün-Bereich, wobei Rot hier jetzt auf dieser Darstellung wieder ein klares Magenta ist, aber damit kann man ja auch leben. Also hier sehen Sie es nochmal, Grün, eher Grün-Magenta muss man sagen. Aber wenn Sie den jetzt projizieren auf die senkrechte Achse, also von Schwarz nach Weiß, das sieht so ein bisschen aus wie das Munsellsche Farbsystem, aber hier ist es halt durch, also das mathematische Modell dahinter ist exakter, als Munsell das gemacht hat, auch wenn diese Munsellschen Farbtafeln ähnlich waren. Also hier kann man sagen, hier ist gemessen, dass der Abstand, zumindest im Ausgangsmodell, zwischen zwei Plättchen immer gleich ist. Das sind genau die Abstände, die man braucht. Und zwar nach links, rechts, oben, unten. Wenn das hier auf dem Beamer anders rüberkommt, dann kann es eben an der Reproduktion liegen. Das Modell selber stellt den Anspruch, zwischen zwei Plättchen liegt der gleiche wahrgenommene Farbabstand. Und gerade nach links sieht man hier überhaupt keinen Unterschied mehr. Da sieht man, der Skammut unseres Beamers ist also längst erschöpft. Denn wir kommen ja hier letztlich bis zu den Spektralfarben hin. Wenn Sie auf die andere Achse schauen, die blau-gelb, dann ist es ganz ähnlich. Und da sieht man dann, dass also viele dieser chromatischen Diagramme halt mehr so nach Pi mal Daumen gingen und nicht so gemessen sind. Also Blau liegt dem Gelb eigentlich gar nicht so richtig gegenüber, weil das wahrgenommene Gelb, denken Sie an den Itten'schen Farbkreis und mit diesen tollen Kontrasten, da sitzt das Gelb irgendwie genauso gesättigt wie das Blau, aber faktisch ist das, wenn man das Gelb genauso hell machen würde wie das Blau, wäre es eigentlich viel dunkler, also eher schon ein Braun. Und das Blau, was dem gesättigten Gelb gegenüberliegt vom Helligkeitswert, ist eigentlich ein sehr helles Blau. Führt uns dann vielleicht zu der nahezu vorletzten Folie heute, zu der Definition der Farbdifferenz, die einfach nichts anderes ist als der euklidische Abstand. Also wenn Sie den Satz des Pythagoras kennen, a Quadrat plus b Quadrat ist c Quadrat, also wenn Sie den Abstand zwischen zwei Punkten auf der Fläche haben, dann gehen Sie in x-Richtung, in y-Richtung und ziehen daraus die Wurzel, nicht? Also die Wurzel der Summe der Quadrate. Das geht in 3D auch. Sie haben zwei Punkte im dreidimensionalen Raum. Dann gucken Sie sich den Abstand ab. Das ist dieses Delta, ist immer Differenz, also Delta wie D, wie Differenz. Und der Abstand von E wie Farbe, was E weiß ich nicht. Also dieser Abstand ist der Abstand von L, also der Helligkeit zum Quadrat, plus der Abstand von A zum Quadrat plus B zum Quadrat und daraus die Wurzel. Also im Grunde genommen der Weg von A nach B oder von Punkt 1 zu Punkt 2. Das ist die Farbdifferenz und dieser euklidische Abstand ist die meistgenutzte Farbabstandsformel in der Messtechnik. Ist die Gleichabständigkeit ist nur approximativ und jetzt stellt man fest, auch LAB war dann doch nicht so ganz korrekt, weil bei gesättigten Farben sind die Werte zu hoch und so, also dann geht es wieder los, sodass man das wieder nachdefinieren musste. Delta E ist dann die Ausgangsbasis für 94er und von 2000er und auch eine 99er. Es gibt ganz viele so Farbkörper, die aber alle ähnlich funktionieren. Und in LAB muss man sagen, war das der LAB war vielleicht der erste Farbraum, der diese euklidischen Abstand, also dieser hier, war der erste Farbraum, der so wirklich sagt, zwischen zwei Farben, die Differenz ist immer die gleiche. Und man stellte hinterher fest, halt nicht ganz. Und hier sehen Sie dann den DIN-99, Optimalfarbkörper in Schnittdarstellungen von L99 von 5 bis 95 10er Schritten, Beleuchtungsquelle D65 wieder. Also hier sehen Sie schon, es ist auch wieder so eine merkwürdige Figur. Ja, an dieser Stelle verlassen wir das aber. Also wir betreiben ja hier nicht Farbmetrik, wo uns dann darum geht, welches ist jetzt eigentlich der exakte Körper. Inzwischen muss man sagen, also 2008 haben sie wieder einen veröffentlicht. Vermutlich gibt es keine klare, also es gibt keinen wirklichen Körper, den man da unterbringen kann, in dem an jeder Stelle die Farbabstände gleich sind. Also egal, wie man ihn deformiert, also irgendwie, dann geht es nach oben nicht mehr, nach unten passt nicht mehr. Und irgendwie ist der menschliche Körper in seiner Physiologie, also auch in seiner Wahrnehmung von Abständen, nicht in solche klaren Raster zu bringen.
Farbabstände, das heißt, dass der Abstand zwischen Blau, Gelb...
Oder Hellblau und Dunkelblau. Oder also das kann zwischen Blau und Gelb sein, das kann zwischen Hell und Dunkel sein, das kann zwischen Grau und Weiß sein. Um diese Abstände geht es. Wir wollen wissen, um wie viel haben wir uns geirrt, und wie viel, also Planung ist jetzt Chaos durch Irrtum. Wenn wir wissen, was wir haben wollen, dann können wir sagen, das war ein Fehler, um so und so, Delta E ist so und so viel. Also gerade im Druck, die haben so Maschinen, die drucken was aus, dann gucken sie sich das Original an oder den Proof und gucken dann drauf und sagen, okay, Abstand von irgendeine Einheit, hier müssen wir noch um 30 Grad nach rechts gehen oder so, oder auf dem AB-Wert um 10 Punkte nach rechts, und dann stimmt's. Man braucht einfach eine Sprache, mit der man sagen kann, wie ist ein Farbeindruck jenseits der Beleuchtungsbedingungen oder der Menschen, die da drauf gucken. Und das machen halt, und das wäre dann, das machen wir vielleicht ein andermal, Farbmessen. Ich kann es dir mal ganz kurz, ich springe mal vor, das macht man mit solchen Geräten. Mit diesen Spektralfotometern, die treffen wir nochmal in der Folie. Also das messen, sie drucken das aus, sie messen das aus, und dann gibt er ihnen hinterher eine Anzeige in LAB an. So. Und Photoshop macht das auch. Sie fotografieren was, sie geben das rein, sagen noch, in welchem Farbraum sie sind, kommt alles noch, und dann kriegen sie einen LAB-Wert raus. Und dann können sie sagen, okay, das gebe ich wieder, dann messe ich es, dann sagt er mir, LAB ist was anderes, und dann kann ich mich beschweren. Aber dann habe ich eine Grundlage, auf der ich mich beschweren kann. Dann kann ich Verträge schließen und sagen, also Wiedergabe, 5% Toleranz sind irgendwie zulässig, alles andere wird abgelehnt. Und damit kann ich Farbe ökonomisch überhaupt erschließen. Weil ich eine Grundlage, eine objektive, und nicht sage, also hier unser Spezialist, der hat sich das zu Hause nochmal angeguckt und festgestellt, es war nicht grün genug. Da kann man, so kann man nicht arbeiten. So kann man so im Webdesign für Freunde arbeiten. Aber wenn man versucht, dass irgendwie, wir haben riesige Auflagen, dann muss ich zuverlässige Zahlen haben, und das läuft damit. Unter anderem. Also da läuft man mit solchen Spektralfotometern, misst man im LAB-Farbraum oder in anderen Farbräumen, meistens LAB so die Referenz, weil LAB geräteunabhängig und betrachterunabhängig ist. Es ist ein objektiver Raum.
Aber dann könnte ich damit mit dem billigsten Bildschirm eigentlich auch arbeiten.
Ja, nur können Sie damit ganz schlecht, mit dem billigsten Bildschirm, der Gamut wird entsprechend schlecht sein, oder vielleicht sogar driftet der. Also wenn Sie ihn morgens einschalten und mittags immer noch arbeiten, dann hat er plötzlich einen Rotstich. Das kann ja alles passieren mit billigen Produkten. Nur sehen Sie das nicht, weil Ihr Auge sich an diesen Rotstich einfach gewöhnt. Dann machen Sie aber Ihre Farbcorrections, und dann kommt der Nächste und sagt, ich habe hier ein gutes Gerät, es ist alles irgendwie so grün, weil man so viel Rot da irgendwie rausgenommen hat. Also das sind ja alles so Probleme, die dann entstehen. Dass Sie also Gegenfarben reinmischen, weil Sie nicht sehen, oder weil Ihr Auge ermüdet, haben wir auch gesehen. Nicht? Sie gucken sich diese amerikanische Flagge an und schwupps sehen Sie das Gegenbild oder dieses Schloss. Haben Sie einen anderen Blick. So, und wenn Sie zu lange auf einen Gelbstich gucken, dann sehen Sie das nicht mehr. Dann adaptiert Ihr Auge das wieder zu weiß. Ich behaupte mal, dass dieser Beamer auch nicht weiß strahlt. Aber das spielt hier keine Rolle. Nur wenn Sie da jetzt auf dieser Grundlage mit diesem Beamer müssen Sie jetzt Farbkorrekturen vornehmen. Sie wollen ja, dass die gesamte Kette von der Verarbeitung bis zur Wiedergabe, wenn möglich, also das, was technisch möglich ist, an gleichen Farben erreicht. Auch der Fotograf sieht was, fotografiert es, und das soll so im Druck möglichst wiederkommen. Und wie kann man das erreichen? Das ist die große Herausforderung im Farbmanagement. Weil Farbe so was Komplexes ist. Das ist das Licht, der Stoff, auf dem es projiziert wird, der Mensch, der drauf guckt, und was hat er vorher gesehen, was sieht er drumherum. Das macht Farbe echt schwierig. Und dann kommen noch die Weißmacher im Papier dazu, die dafür sorgen, dass das ins Blauspektrum verschoben wird. Aber da kommen wir, wenn wir über Druck reden, nochmal. Das sind so die typischen Sorgen der Drucker. Aber vielleicht lassen wir es auch damit erstmal heute bestehen, nicht? Also darum geht es, aber darum macht man so viel Aufwand, damit man technisch zuverlässig Farben reproduzieren. Darum sitzen Sie ja wahrscheinlich auch hier, weil Sie das ja auch irgendwie vorhaben. Aber jetzt glaube ich, jetzt haben wir das Problem erstmal richtig, nach 5 Vorlesungen konnten wir das Problem formulieren, sozusagen. Und jetzt können wir uns dann langsam der Lösung zuwenden. So, und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Woche und wir sehen uns dann in der nächsten.